Hallo lieber Olli, ich begrüße dich.
Hallo lieber Hauke, schön dich zu hören.
Yes, wir feiern eine neue Folge Alles und Lecker. Heute reden wir über Durch die Nacht mit, das Arte-Format. Und du hast ein Referat vorbereitet zum Thema sowjetische Bushalten.
Ja, ich weiß nicht, ob man es Referat nennen kann, aber sozusagen.
Pascal, also ich erwarte ein Referat. Was du denn machst, ist dein Ding.
Ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die werde ich dann später abspielen. Dieser Podcast ist so gut.
So, Olli, da waren wir jetzt aber schon in der Anmod drüber. Mal gucken, wie ich das mit dem Intro bastel.
Ja, ja, das, ich wollte es ja auch nicht so leicht machen jedes Mal, weißt du?
Nee, stimmt, wird auch ein bisschen langweilig.
Wir kommen hier langsam in so einen Trott rein und ich will das mal ein bisschen aufbrechen.
Ja, sehr gut.
Damit das hier sich ein bisschen ändert.
Disruptiver Podcast-Journalismus.
Völlig richtig. Ich habe ein bisschen Angst, mein Ausschlag ist so niedrig, aber ich glaube, das ist okay. Ihr müsst ja wissen, wir proben das hier alles, wir haben ja auch ein Skript, das ist alles vorher geschrieben und ich hatte meinen Text vergessen, kurz.
Eckige Klammer, oh fuck, falsch verlesen. Mhm. Olli, ich glaube, für die neuen Hörer, wir wurden bei Micky Beisenherz in der Story verlinkt mit der letzten Folge. Da haben wir über Micky Beisenherz News Podcast Apokalypse und Filtercafé gesprochen und seitdem haben wir wahrscheinlich einen krassen Hörerzuwachs. Ich begrüße alle Leute, die von Micky rübergekommen sind. Erstmal machen. Ah. Und dann macht noch mal Franz Josef Wagner. Lieber Armin Laschet, es ist schön, dass Sie auch da sind. Aber heute war richtig gut in der Folge. Da hat Franz Josef Wagner einen Vergleich gemacht mit wir sind im Krieg und deswegen passt Laschet nicht. Fand ich großartig.
Boah, diese Geschichte war so absurd. Da hat er doch diesen Absatz irgendwie so vier Zeilen oder so vorgelesen und jede fucking Zeile war unglaublich wild.
Genau, also wir reden gerade über die traditionelle Abschlusskategorie im Apokalypse und Filtercafé Podcast von Micky Beisenherz, wo er immer noch mal kurz vorliest, was Franz Josef Wagner, Chefkolumnist der Bild-Zeitung, so in die Zeilen haut. Und der Typ ist halt der lebende Trigger, wirklich, weil er ist halt ein alter weißer Mann, der sehr wortgewandt ist und einen auch ganz gerne mal erdet.
Ich finde, das ist eher sowieso so ein Typ, der irgendwie in Deutsch versucht, ein Essay zu schreiben und es möglichst kompliziert und vielseitig zu machen. Bestimmt kann der gut schreiben, natürlich, wenn der Bild-Chefredakteur ist. Aber ich fand es schon sehr wild.
Er ist nicht Chefredakteur. Ich glaube, er ist einfach nur, also ich habe ihn jetzt mal Chefkolumnist genannt. Also er ist halt,
Entschuldigung, nicht Chefredakteur, ja.
Obwohl, da ist ja auch gerade viel Wechsel jetzt, also kann er sein, also Reichelt muss sich das Ganze ja teilen, vielleicht ist einfach nur Franz Josef Wagner mit einer Perücke auf. Wobei die Haare auch so
passen. Der Reichelt hat jetzt so eine Aufsichtsperson bekommen, oder?
Ja, er hat
jetzt schauen muss, dass er nicht zu asozial zu seinen Mitarbeitern.
Genau, richtig. Die Chefredakteurin der Bild am Sonntag ist quasi jetzt neben ihm und die beiden teilen sich so ein bisschen die Aufgaben, was natürlich für einen Macho wie Reichelt die Höchststrafe ist, dass er jetzt seine Macht mit einer Frau teilen muss. Und da auch liebe Grüße ins Axel Springer Gebäude. Und nochmal zusammengefasst, also dass wirklich der Führungsstil von Julian Reichelt nicht der optimalste sein soll, das ist also, wer hat denn damit gerechnet?
Hast du diese Bild-Doku gesehen?
Natürlich, Olli, ich habe sie inhaliert.
Also da ist er wahnsinnig sympathisch. Richtig lieber Kerl ist das.
Ja, genau, also sympathisch wie ein Kriegsgraben in der Ostukraine. da gab es keinen Zweifel dran, dass man, also man möchte nicht mit diesen Menschen essen gehen. Erst recht nicht, wenn man eine 18-jährige Praktikantin ist, die vielleicht eine Instagram-DM von ihm kriegt. Dann würde ich auch nicht mit dem essen gehen wollen. Aber anscheinend gibt es da wohl das ein oder andere, die dann halt merkt, okay, der Chefredakteur schreibt und deswegen ist das nicht cool. Etwas nicht heißt, dass es
mir wurde so letztens gesagt, mit meiner neuen Brille sähe ich aus wie Julian Reichelt und das war mir höchst unangenehm.
Ah, deswegen haben sich die DMs so komisch angefühlt.
Ah, ist schwierig, ja.
Ah, das war's. Yes.
Ja. Seitdem trage ich mein Hemd auch immer mit vier Knöpfen offen, dass man meine Brusthaare sieht.
Sehr gut.
Und, ja.
Ja, genau, aber eigentlich besprechen wir hier zwei Hausaufgaben, habe ich ja schon erklärt, ich weiß es nicht. Eigentlich besprechen wir hier zwei Hausaufgaben, die wir einander aufgeben. Das kann halt alles sein.
Das kann alles sein.
Ja, alles.
Ah, Chips und Cola verhext.
Sagt man also.
Das sagt man so, dann darfst du eigentlich nichts mehr sagen, bis ich deinen Namen sage. So war das in der Grundschule immer. Aber wir können das jetzt auch einfach mal so lassen. Später mache ich den Trick mit reinschauen und so. Wir machen heute Throwback in die Grundschule einfach. Aber sorry fürs Unterbrechen. Also wir sind Podcast, wir geben uns Hausaufgaben auf. Es kann alles sein, es ist total Wurst. Es kann ein Referat sein, wie jetzt mit den russischen Bushaltestellen. Hauke schaut sehr verwirrt.
Jetzt habe ich wieder reden.
Die Kamera.
Hui, stressig.
Ah, oh, shit. Und das wechselt jede Woche. Und wir haben noch kleine Kategorien manchmal, wenn wir Bock hatten, was vorzubereiten. Und gehen auf die Mails ein.
Yes, aber pass auf, also, komm, harter Cut direkt. Erst hast du Bock auf eine Urban Legend, Olli?
Auf geht's.
Let's go.
Geschichten aus der Vorstadt. Urbane Legenden.
Yes, eine Urban Legend und sie ist mir einfach über den, also sie ist nicht eine klassische Urban Legend, wie wir sie hier sonst besprechen, nicht so irgendwie Clown auf dem Motorrad oder sonstige Späße oder,
oder Scheiße an der Gamescom.
Genau, Scheiße an der Gamescom. Ich glaube, die bekannteste Urban Legend ist übrigens, glaube ich, diese Yucca-Palm-Geschichte. Kennst du die?
Nee.
Dann bereite ich die mal zur nächsten Folge vor. Aber die Geschichte, die ich jetzt mitgebracht habe, die wird dich überraschen, denn es geht um Oliver Kahn.
Oh,
und
okay.
Und zwar
soll der mal jemand gebissen haben?
Das weiß ich nicht. Also er hat ja Heiko Herrlich tatsächlich in die Wange gebissen. So ja. Liebevoll, wie ich das auch mache. Was ihr Hörer jetzt nicht mitkriegt, ist, dass wenn ich Olli sehe, dann knabber ich ihn auch mal so an der Wange, wie Olli Kahn das gemacht hat bei dem Spiel Bayern gegen Dortmund.
Und schaut mir ganz tief in die Augen. Oder ins Auge.
Und dann rutscht mir halt die Hand aus. Aber das ist ein Ding von mir. Ja. Also alle Leute, die mich kennen, kennen das. Seid froh, dass ihr den Podcast hört. Auf jeden Fall ist es so, dass Oliver Kahn der Urban Legend oder dem Mythos zufolge, ist ein sehr ehrgeiziger Typ. Und er selbst sagt, er hat sich so einen Wettkampf-Ich zugelegt, dass er halt im Wettkampf noch mal krasser unterwegs ist und halt echt noch mal ein anderer Typ ist. So.
Und da gibt es ja diese Doku, die großen deutschen Torhüter oder so, wo sowas noch mal aufgedrosselt wird, wo du merkst, dass jeder Torhüter irgendwie so eine richtige Ego-Sau eigentlich ist.
Ich kann ja aus erster Hand sprechen, ich bin ja auch Torwart gewesen. Du warst als Torwart meistens schon irgendwie einen Schuss weg, irgendwie so. Aber Oliver Kahn ist halt so, ich glaube, in Deutschland kennt jeder Oliver Kahn, glaube ich. So, wenn du jetzt nicht erst seit 5 Jahren in Deutschland bist, kennst du, glaube ich, Oliver Kahn, weil der halt einfach seitdem präsent ist. Und das Ding ist, dass dieser Mythos sagt, Oliver Kahn ist super ehrgeizig und der am Legend ist, dass er irgendwann mal bei einem Jugendturnier, wo es irgendwie um irgendeinen guten Zweck ging, ging es darum, dass Kinder aufs Tor schießen sollten. Und für jedes Tor, was gefallen ist, gab es halt eine Sachprämie oder irgendeine Gutschrift irgendwo hin und so weiter. Und Oliver Kahn soll so ehrgeizig gewesen sein, dass er alle Bälle gehalten hat.
Ja, die kenne ich sogar, die Geschichte. Die habe sogar ich schon mal gehört. Dass er einfach keinen Bock hatte, einen einzigen Ball reinzulassen. Das ist ein richtig geiler Move, wenn er den wirklich gebracht hat.
So, und pass auf, und dann habe ich natürlich, ich habe diese Geschichte bemerkt, weil ich kannte diese Geschichte auf jeden Fall, ich habe schon ein paar Mal gehört. Und dann habe ich alte Neo Paradise Folgen gesehen aus dem Jahr 2013. Also die Geschichte ist anders. Ich habe Hotel Matze gehört mit Joko Winterscheid. Und da hat Joko Winterscheid ein Interview erwähnt mit Oliver Kahn, wo er meinte, das ist eines seiner besten Interviews, was er je geführt hat. Und da habe ich mir das Interview angehört, was er damals bei Neo Paradise geführt hat. Und da haben sie unter anderem über diese Geschichte geredet und wie Oliver Kahn da reagiert. Also ich hau auf jeden Fall mal den Link in die Shownotes, dann könnt ihr es selbst angucken. Aber es ist so, Joko spricht es an, genauso wie ich es gerade gemacht habe, wie er es gehört hat. Und dann sagt Oliver Kahn so, na, weiß ich gar nicht mehr. So ein Boss-Move, wirklich. Ich habe also so gut.
Da hätte ich sogar noch eine Urban Legend, die ich dazu beitragen könnte. Oder möchtest du noch was zu der Geschichte erzählen?
Ich weiß nicht, also er hat dann am Ende erzählt, dass es halt, das war zu seiner Karlsruher Zeit, also der erste Profiverein, wo er war. Und dann hat der Trainer Winnie Schäfer. Und wer Winnie Schäfer kennt, der weiß, der Typ ist hochemotional und ne, will halt immer 100% sehen, lange Mähne gehabt, hat Ewigkeiten auch 1860 München trainiert. Und ich glaube, wenn der dir eingeblößt hat, gerade als junger Keeper, du musst immer alles geben, dann hast du immer alles gegeben. Und da war ich auch nicht der Superstar, ne? Da war er bei Karlsruhe halt ein guter Keeper, aber halt noch nicht die große Leuchte. Und ich glaube, dann kannst du auch mal so ein paar Jugendliche auseinandernehmen.
Ja, irgendwo musst du es ja rauslassen.
Irgendwo musst du es rauslassen, ja.
Ich kenne so eine Geschichte, die hatte mir mein Bruder mal erzählt, dass Rudi Völler damals bei Rom ja gespielt hat. Und da war er wohl sehr beliebt und hat wohl sehr viele Tore auch geschossen. Und der ist mit einem dicken Ferrari immer durch Rom gefahren. Und dann hat er seinen Ferrari mal vor seiner Haustür abgestellt. Und ich weiß nicht genau, ob er ihn nicht richtig abgesperrt hat. Auf jeden Fall wurde ihm der geklaut. Und dann hat das italienische Äquivalent der Bild geschrieben, Rudi Völlers Ferrari geklaut vor seiner Haustür. Und dann muss das irgendein riesen Rom-Fan gewesen sein, denn dieser Ferrari stand am nächsten Tag wieder vor der Haustür mit einem Zettel, auf dem stand, Scusi, Rudi.
Ich finde das Wahnsinnsgeschichte auf jeden Fall. Ist mir auch wurscht, ob sie stimmt. Ich liebe sie einfach. Ich möchte gerne dieses Scusi, Rudi einführen. Für immer, wenn irgendwo ein Fehler gemacht wird, möchte ich gerne zu Leuten sagen, Scusi Rudi.
Scusi Rudi.
Das ist so
also wie. Also, wenn das stimmt, Ehrenmann.
Auf jeden Fall.
Oder eher eine Frau, wir wissen es ja, ja nicht. Ja,
und es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach versuche zu übernehmen mit irgendwelchen Namen, weißt du? So Mann, Achim, weißt du, so aus Lambok.
No shit, Sherlock. Aber das hat, geht auch auf Englisch.
Genau das. Und dann, was hatte ich noch letztes Mal? Es gibt noch so ein Ding, wo ich, fällt mir nachher bestimmt noch mal ein, wo ich immer den Namen dazu sage, aber fällt mir jetzt gerade in der Situation nicht ein. Oh mein Gott, dieser Druck. Olli, spürst du diesen Druck? Die Kamera, was machen die ganzen Kameras hier? Hey, ach die. und dann habe ich einfach Lothar Matthäus getroffen und das war wirklich ein super Moment. Klasse Fußballer. Ja.
Gehst du jetzt in den Gottschalk-Modus über?
Bin ich raus, danke.
Okay. Damals,
boah, ja, die haben mir noch eben fertig gedreht, Olli. Das war jetzt für
George Harrison, mit dem war ich unterwegs.
Ja, und dann haben wir gejammt.
Ja. Hauke, sollen wir zu den Mails übergehen? Wir haben zwei Mails bekommen.
Wir haben zwei Mails bekommen direkt.
Mhm.
Bitte.
Einmal von Leonie. Hallo Olli, hallo Hauke. Ich wurde gerade alles und lecker entjungfert und es war traumhaft. Bei Ollis Hausaufgabe mit den Bushaltestellen habe ich mir gedacht, ihr zwei habt bestimmt schöne Busgeschichten erlebt. Ich würde mich sehr freuen, kurz von euren Busgeschichten zu hören. Und zwar, wenn ich das nächste Mal zuhöre. Vielleicht könnt ihr mich ja dann überzeugen und ich höre regelmäßig rein.
Okay, Leonie ist also ist wahrscheinlich eine der Beisenherz-Jüngerinnen. Oder kennst du Leonie?
Ich von der E-Mail-Adresse zu schließen, kenne ich Leonie, glaube ich.
Grüße Leonie.
Auf jeden Fall, ziemlich sicher kenne ich Leonie. Liebe Grüße.
Auf jeden Fall, Busgeschichten habe ich, ich war ja ein Buskind. Ich musste immer eine Dreiviertelstunde oder 40 Minuten mit dem Bus zur Schule fahren. Das war ja mein Weg. Und ich habe Busgeschichten ist für mich ein eigener Podcast, aber ich kann mal so ein bisschen ein kleines Best-of geben, wenn du bereit bist, Olli.
Ja, hau mal raus, erzähl mal deine Busgeschichte.
Also, früher war ich ein Nerd. Und weil ich ein Nerd war, wollte ich natürlich immer früh im Bus sitzen, weil der Bus ja recht voll war. Und meine Bushalte war.
Saßt du mal ganz vorne oder ganz hinten? Weil ganz vorne, das waren die echten Nerds.
Reihe 3, immer derselbe Platz. Auf jeden Fall war es so, dass ich. Der Bus ist aus Leer gekommen, aus der Stadt, und hat dann immer so eine Runde gedreht. Ist hat nach Bunde gefahren, hat sich daran gedreht und ist dann wieder nach Leer gefahren. Und weil dieser Wendepunkt halt 3 Bushaltestellen von meiner Bushaltestelle entfernt war, bin ich teilweise, also ich eigentlich regelmäßig, ich bin eigentlich immer eine halbe Stunde eher an der Bushalte gestanden und habe mich auf die andere Seite hingestellt und bin mit dem Bus zum Wendepunkt gefahren, um dann als allererstes im Bus zu sitzen, wenn die ganzen anderen Noobs eingesammelt werden.
Boah, das ist richtig deutsch, Hauke. Das ist so Handtuch reservieren am Strand um 6 Uhr morgens.
Ja, also wir haben ja keinen Strand
2 Stunden zu früh am Flughafen sein.
Aber ja. Ach,
4 also, Stunden.
Und dann hatte ich, jetzt cringe sich hier gerade alles zusammen in mir. Und zwar, natürlich hatte ich Freunde früher. So, ich hatte Freunde, aber es gab so ein paar. Kennst du so Leute, mit denen du gerne befreundet gewesen wärst?
Klar.
Und der eine Typ, den ich richtig cool fand, den ich einfach, also er sah erstmal sehr gut aus, vielleicht war das so eine sexuelle Erfindungsphasending, so kann sein. Und der war halt ganz sympathisch, aber ich kannte ihn nicht. Ich wusste nur, wie er heißt. Und der ist halt immer in Fersenborgum eingestiegen. Und
wie hieß er denn?
Ich hab's vergessen. Fuck, ich hieß er Jürgen. Kann
ihn grüßen.
Ah, shit. Ich glaube, ich krieg's nicht mehr zusammen. Fuck. Aber damals war das mein Leben, so der Typ. So, obwohl ich nicht wusste, was er macht. Ich wusste, er spielt Fußball irgendwo und so, ne? Und sah super sympathisch aus. Und dann
hatte der einen festen Bussitzplatz vielleicht auch? Vielleicht können wir ja so ein, weißt du, diese Seite, wo kann man das denn machen? Oh. Ich habe vergessen, wie die Seite heißt, da kannst du angeben, du saßt früher immer in
Stay Friends, meinst du, oder was?
Nee, das, wo du so angeben kannst, ich habe dich gestern auf der Parkbank im Blablabla gesehen und würde gerne mit dir einen Kaffee
trinken. Das ist das Darknet, Olli, da bezahlt man dafür, dass man sowas schreiben darf. Okay.
Vielleicht finden wir ihn ja.
Olli, ich muss die Geschichte erzählen, das cringe dich.
Okay.
So unangenehm gerade, Wahnsinn, heftig. Hui, ich habe diese Geschichte locker, ich habe die 20 Jahre lang verdrängt oder so. Ich bin jetzt 27, aber so 15 Jahre habe ich die bestimmt verdrängt. Und zwar war es dann so, dass ich immer im Bus saß und weil ich mit diesem Typen befreundet sein wollte, habe ich immer den Platz neben mir freigehalten. Und es war dann so, dass teilweise wirklich Leute standen. Der ganze Bus war voll, 3-4 Leute standen und ich habe gesagt, nee, könnt nicht hier sitzen, ist reserviert, hab den Rucksack reingepackt, damit der Typ halt irgendwann einsteigen kann und sich neben mich setzt. Und denkst du, wir haben einmal miteinander geredet? Nee, nie.
Wow.
Der hat sich einfach immer gefragt, wer ist dieser Weirdo, der mir immer einen Platz frei hält?
Oh. Hast du dann aber auch so da gesessen und gewunken?
Nee.
Hey, Jörn.
Wir hatten dann so Blickkontakt und dann hat er hat immer gefragt, ob da frei ist und ich habe immer den Rucksack weggeräumt und alle anderen.
Heißt Blickkontakt, du hast gestarrt und er hat so verschüchtert immer
weggeschaut. Also ich sag mal so, nach einer Woche war das Ding auch durch. Da wussten wir beide, was die Sache ist. Ne? Und zumindest was den Busplatz angeht. Oh, ist das unangenehm. Heftig. Warum ist es denn so unangenehm, darüber zu reden? Oh.
Ich habe tatsächlich einen Freund im Bus gemacht. Einen Kumpel gefunden, weil ich vorne im Bus, als er sehr voll war, Pokémon gespielt habe und er auch mit seinem Gameboy im Gang stand und auch Pokémon gespielt hat. Geil. Und so sind wir Freunde geworden. Damals war es so einfach.
Ja, also ich hatte auch so Busfreunde, ne? Also Grüße an meine Kollegen André und Kai. Die waren halt mit mir hauptsächlich befreundet, weil wir Buskollegen waren, so, weil wir halt alle immer mit dem Bus hingefahren sind und alle aus derselben Gegend kamen. So. Und bei uns war es ja so, ich war in der Grundschule, wir waren in der Klasse 20 Leute, von diesen 20 Leuten sind damals 5 aufs Gymnasium gegangen, davon sind 3 wieder runtergegangen. So. Und am Ende war ich und noch jemand anders sind halt davon da geblieben. Und das war dann die einzige Bezugsperson, die du von damals noch hattest. Und dann sind die anderen Jungs aus den anderen Dörfern gekommen und die hast du dann beim Gymnasium wieder getroffen. Und die hast du halt im Bus halt gesehen und sonst nicht. Und so haben sich halt diese Busfreundschaft ein bisschen entwickelt. Aber der Typ aus Fürstenborgum, wie hieß er denn nochmal?
Schade.
Ja, aber das war locker ein Jahr lang, wo ich das durchgehend gemacht habe. Ein komplettes Schuljahr. Und wir sind keine Freunde geworden. Das war ein richtig, richtig mieser Invest. Wirklich.
Schade.
Ja.
Aber manchmal muss man auch was wagen, Hauke.
Ja,
manchmal musst du einfach die Arbeit reinstecken.
Und ich denke mir so, heute nicht mal, also wirklich, ich bin ja so ein Typ, ich beschwere mich nicht, wenn irgendwie beim Döner Zwiebeln drauf sind oder sowas. Das mache ich ja nicht, ne? Und da saß ich im Bus und habe erwachsene Menschen weitergeschickt, damit der Typ irgendwann mal neben mir sitzen kann. Oh.
Geil. Ja, also ich switch mal. Es ist keine Riesenbusgeschichte, aber als ich in München mal zum Schwimmen gefahren bin, saß jemand vor mir im Bus mit einer Krähe auf der Schulter. Und die ist da auch geblieben.
Klassischer HL-Assi eigentlich.
Ja, voll. Und der ist dann auch bei derselben Bushaltestelle ausgestiegen wie ich. Und diese Krähe ist da einfach stehen geblieben. Und ich dachte erst, vielleicht ist es so ein Plastikding. Aber irgendwann hat die auch so sich umgedreht und geschaut und so. Das war eine wahnsinnig gut trainierte, vielleicht war es auch Krabat, ich weiß es nicht.
Aber
das fand ich auf jeden Fall faszinierend. Olli. Und die Krähe hatte ihm hinten auf die Jacke gekackt. Der hatte so einen Scheißfleck hinten auf der Jacke auch drauf.
Was wäre denn, also was hättest du weirder gefunden? Eine lebende Krähe auf der Schulter oder eine Plastikkrähe auf der Schulter?
Weiß ich nicht. Also das ist eine gute Frage, aber ich glaube, die lebende Krähe fand ich auf jeden Fall beeindruckend. Wie lange muss der die trainiert haben, dass die da auch bleibt?
Ja, oder halt Sekundenkleber, das kann natürlich auch sein.
Ja, oder das. Auf jeden Fall, falls du da draußen bist, liebe Grüße, schreib eine Mail an allesundlecker@aol.com.
Das so ist nämlich unsere Mailadresse.
Liebe Leonie da draußen.
Yes, schreibt Mails, wir lesen alles vor, was reinkommt und was nicht nach Scam oder Spam aussieht. Meinst du, ich habe bei unserer TV-Sendung habe ich ganz oft den Moment, dass ich Begriffe benutze, die man so in der Medienbubble benutzt oder so im Gaming-Bereich benutzt, wo ich überlege, okay, da verlieren wir gerade den Zuschauer, wenn wir diesen Begriff sagen. Wenn ich jetzt Spam und Scam sage, sind unsere Podcast-Hörer dann raus oder sind die noch im Bilde?
Also ich habe auch mal das Feedback bekommen von meiner alten Mitbewohnerin, dass sie gemeint hat, sie kannte manche Wörter nicht und musste die dann googeln.
Ja, das ist ja okay. Nicht mehr,
was es genau war.
Das ist ja vollkommen okay, weil das ist ja, also ich bin ja nicht hier, um euch zu unterfordern, liebe Leute. Dafür habt ihr ProSieben. Ich bin hier, um euch was zu geben, wo ihr selbst hinterher googelt.
Ja, wir sind auch am Boden geblieben. Wir zeigen euch nur, wir erweitern einfach nur euer Vokabular und ansonsten bleiben wir ruhig.
Aber jetzt ist doch gut, also so bleibt man wenigstens im Kopf. Aber Leonie, danke für deine Mail auf jeden Fall. Busgeschichten, vielleicht, wenn du noch eine Mail schreibst, habe ich noch eine Busgeschichte für dich. Weil wirklich, mein kompletter Kopf ist voll mit Busgeschichten.
Ganz liebe Grüße, bleibt dran.
Yes,
bleibt dran. Uns. Okay, und wir haben noch mal eine Mail von Ron. Hallo ihr beiden. Letzte Folge fand ich sehr interessant. Empfehlung, durch die Empfehlung gerate ich in einen Content-Strudel. Apokalypse und Filterkaffee höre ich seitdem regelmäßig. Zu meiner Frage, warum nimmt jeder bei FIFA Seasons zurzeit die französische Nationalmannschaft oder PSG? Eine Hausaufgabe, die von John McAfee, Gringo, handelt. Und wahrscheinlich ist es am besten eine Hausaufgabe für mich, denn John McAfee ist auch auf Twitter unterwegs und Hauke weiß das wahrscheinlich alles.
Also wenn ich eins kenne, dann alle Twitter-Accounts, also bitte. Ihr dürft mich gerne fordern. Also auch das ist hier eine Wechselwirkung. Ihr dürft uns mit Mails auch gerne fordern. So.
Okay, Hauke, du bist doch FIFA-Hauke auch in einem anderen Podcast. Mhm. Warum ist das zurzeit so, Ron Hauke? Warum ist das so, dass die französische Nationalmannschaft oder PSG so ein Thing sind?
Ja, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich kann mir vorstellen, aktuelle Meta in FIFA ist hinten bunkern, du machst hinten dicht, also du spielst in Fünferkette, was ja im echten Fußball schon verpönt ist, aber in FIFA wird das gerade super viel gemacht und du kannst super leicht verteidigen, wenn du viele Leute hinten hast. Und PSG hat halt von dem Setup, von den Spielern, den sie haben, die sie haben. Und ich glaube, Seasons ist ja so, dass du einfach mit dem Kader spielst. Und da haben die halt Jungs, die sehr gut im Kontern sind. Das heißt, du kannst einfach dich hinten reinstellen mit deiner Mannschaft, sprich so spielen wie alle. Und in dem Moment, wo du das Ding schnell nach vorne bringst, mit langen Bällen oder sowas, ist das Team vom PSG sehr, sehr gut, weil die halt sehr schnell außen sind. Und da ganz so ein Mbappé zum Beispiel, den kennst du vielleicht.
Hier steht auch, nervt euch Mbappé auch so sehr. Spielst du überhaupt FIFA
in deiner Freizeit? Natürlich nicht. Nee, also ich hab Deutschlands erfolgreichsten FIFA-Podcast und spiele das Spiel selbst nicht.
Ist das so?
Ja, also ich habe andere, wenn ich die Zeit finde zum, ich habe gerade Urlaub, ne? Und wenn ich die Zeit finde zum Spielen, dann spiele ich nicht FIFA, weil FIFA mich zu sehr langweilt. Nee,
das meine ich nicht. Ich meine, ist das so, dass du den erfolgreichsten FIFA-Podcast hast? Komm, Hauke, flex nochmal.
Es gibt zwei Podcasts, die regelmäßig laufen, so wie meiner. Einer kommt wöchentlich, einer kommt zweiwöchentlich. Und ich glaube, dass ich die anderen Jungs, liebe Grüße an Mo und Mero, dass ich die so in die Tasche stecke.
Alles klar. Vielleicht wollen die dich ja mal auf ein Match in FIFA herausfordern.
Ja.
Möchtest du die McAfee-Doku Gringo anschauen oder soll ich die anschauen, wie empfohlen?
Ja, schau du sie dir an auf jeden Fall, weil ich kenne ja alles.
Du kennst das alles schon.
Ja, war ja schon auf Twitter.
Du warst schon auf Twitter, okay. Ja gut, dann haben wir meine Hausaufgabe ja schon fix. So ein Scheiß, jetzt muss ich mir noch eine überlegen. Ja, vielen Dank, Ron. Betreff ist übrigens jetzt bei der Autoversicherung sparen.
Ja, okay, aber Sekunde, wo ist das Kuchenrezept, Ron? Was ist hier los?
Ja, stimmt, was sind deine Lieblingskuchen oder irgendwie sowas? Das hast du dieses Mal gar nicht mitgeschickt.
Ron, schade. Enttäuscht.
Lässt nach.
Ja, vielleicht, weil, weißt du, der merkt irgendwann, okay, wir liefern mit unseren Folgen auch nicht mehr so richtig ab, deswegen hat er bei den Mails auch abgebaut.
Ja, kann ich verstehen. Aber ich habe noch eine Frage fürs erste Date vielleicht.
Oh, warte, Kategorie, Frage fürs erste Date, let's go. Und magst du auch Tiere?
Wer nicht? Ich würde jetzt gerne gehen.
Bist auch du genervt von peinlichen Pausen beim Date? Fragen fürs erste Date mit Hauke und Olli. Bitte.
Ich bin mal gespannt, ob du das gut findest. Es ist nicht so ein Lauf auf Messers Schneide, wie du es immer machst.
Ja, Olli, alles ohne Chloroform ist, ne? Fürs erste Date super, sag ich dir so, wie es ist.
Genau. Ich würde sagen, entweder du sagst, was ist deine Lieblingsverschwörungstheorie? Oder du fängst an mit, glaubst du eigentlich auch, dass der Staat uns versucht, durch Chemtrails zu kontrollieren?
Ich fände das in einer Kombination, finde ich zusammen nicht ganz nice. Weißt du, so, was ist deine Lieblingsverschwörungstheorie und glaubst du, dass der Staat uns versucht zu kontrollieren?
Weil dann weißt du auch, einerseits ist sie informiert, ja. Oder er. Ist er oder sind er oder sie informiert über aktuelle Verschwörungstheorien und du kannst dir mal so ein Bild darüber machen, wie andere über das Thema denken.
Ja.
Kurz zur Information, es gibt viele Menschen da draußen, die denken, dass die Kondensstreifen von Flugzeugen Stoffe beinhalten, die vom Staat dort hineingefügt werden, um die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland zu kontrollieren, gefügig zu machen.
Gefügig, also ich sag mal so, wenn ein Kondensstreifen reicht, um mich gefügig zu machen, ne, dann wäre ich sehr enttäuscht von mir selbst. Aber ich glaube. Also ich sag mal so.
Das weißt du ja gar nicht. Wo ist dein Iro, Hauke? Wo ist dein Iro von damals?
Ich möchte nicht drüber reden. Das war eine Phase. Das war übrigens auch die Busphase, ne? Also ich hatte die Busphase mit dem Typen aus Fürstenborgum. Das war so eine Zeit, da war ich so 12, glaube ich. Und dann kam immer die Punkphase. Dann hatte ich den Iro. Hatte nichts mehr mit dem Typen zu tun von damals, aber da gab es natürlich auch, also als wenn du Punk bist und das, man sieht, dass du Punk bist, dann kriegst du aus Friesland auch schon mal den einen oder anderen dummen Spruch und auch mal einen Schlag in den Nacken, ne? Also, ich sag mal so, Busgeschichten habe ich satt. Wenn du willst, Leonie, machen wir beide gerne einen Bus-Podcast. Midi uns ein Van, oh ja, das klingt creepy. Wir treffen uns draußen auf einer Bank, sodass alle Leute sehen können und dann nehmen wir einen Podcast auf.
Okay, aber was hältst du von der Frage?
Ja, also gut? Ich glaube, ich sag mal so, wenn du eine Stewardess hast, mit der du das erste Date oder ein Steward hast oder eine Stewardess, dann ist so eine Frage, glaube ich, einfach ganz normale Neugier. Also ich glaube, wenn du einen Steward fragst, du sag mal, die Kondensstreifen, sind die eigentlich wegen den, das ist, glaube ich, eine okaye Frage, weil das so ein bisschen Interesse am Job heuchelt und man selbst merkt, man hat sich ein bisschen vorbereitet. Weil, also ich glaube, in so einem Darknet-Forum ist unter den, keine Ahnung, da machst du einen Thread auf, schreibst rein so, hey Leute, ich habe hier auf Tinder einen Steward kennengelernt, was frage ich den denn? Und dann schreibt jemand rein, ja, frag den mal wegen den Chemtrails. Ist, ich glaube, vollkommen legitim.
Ja, endlich mal Insights.
Genau, vor allem jemand, der am Tag wahrscheinlich 3-4 Mal Condensstreifen sieht, ist wahrscheinlich, der kennt das, weißt du, der muss die Frage häufiger beantworten. Mhm.
Und, aber ansonsten, hast du eine Lieblingsverschwörungstheorie zum Beispiel?
Ich krieg ständig irgendwelche Sachen geschickt oder so, Verschwörungstheorie. Aber so, es gibt auf TikTok so einen Typen, ich verlinke dir mal ein Profil, ich weiß nicht, wie der heißt. Der macht immer so ganz verrückte Verschwörungstheorien und erklärt die. Das Problem ist ich trinke gerade so Diet Citro zuckerfrei, ne? Und das lässt mich die ganze Zeit aufstoßen, das ist richtig ekelhaft. Dazu Papa Joe's Barbecue-Mayonnaise und ein Pott Pommes. Ihr wisst, ich bin vorbereitet.
Das wäre ja kein richtiger Podcast, wenn man nicht einfach die ganze Zeit ins Mikrofon rülpsen würde und aufstoßen.
Tatsächlich, yes. Wo war ich? Genau. Es gibt diesen TikTok-Kanal, wo man die ganze Zeit Verschwörungstheorien erzählt kriegt. Und die sind halt, das Problem bei Verschwörungstheorien ist, es macht ja alles irgendwie Sinn. So, das ist ja das Ding bei Verschwörungstheorien. Weißt du, so jemand erklärt dir ja auf verständliche Art und Weise, warum das sein kann, dass, keine Ahnung, wir von Stieren regiert werden. So.
Ja.
Und ich meine, warum sind die Dinger denn vor der Börse in Frankfurt? Ich meine, da wird das weiße Geld gemacht in Deutschland. Denk dir mal drüber nach, warum sind da Stiere? Und ja. Hast du schon mal einen Stier und Angela Merkel in einem Raum gesehen? Ich nicht. So, weißt du, das ist ja
im Prinzip brauchst du ja auch nur ein paar Sachen. Du musst eine weirde These aufstellen, die überhaupt nicht in Einklang ist mit dem, was wir gerade so auf der Welt haben. Und dann brauchst du noch irgendeine Organisation, die dahinter steckt und das meiste, also irgendwas tut, um das zu vertuschen. Und diese Organisation muss dann irgendwie ein Land oder die Illuminati oder irgendwas sein oder Reptiloide, die man nicht so richtig greifen kann. Und zack, kannst du auf alles, egal was jemand sagt, sagen, ja, die wollen nicht, dass du das weißt.
Ja, also meine Favoriten-Verschwörungstheorie habe ich hier im Podcast ja schon mal erklärt, und zwar, das ist das Wetter. Also ich glaube einfach, dass Meteorologen draußen, Wetterfrösche, dass die einfach uns einfach nur in der Nase herumführen. Ich weiß nicht für was, brauche ich auch nicht. Mir reicht es, dass ich einfach nicht sehe, also die, heute zum Beispiel. Mann, Olli, ich war auf
dem Rad. Eine richtig wirre Folge.
Nee, null, das ist alles hier anekdotisch aufgebaut. Also halte dich ans Skript, Olli. Wenn du dich ans Skript hältst, dann haben wir hier eine ganz runde Folge. Wirklich, okay. Ja. Wir machen gerade den Spannungsbogen, wir machen gerade die Heldenreise. Wir beide haben uns gefunden. Wir machen, so wie jeder deutsche Film, fahren wir nachher mit dem Auto von A nach B und erleben was. So. Aber dafür musst du am Skript bleiben, Olli. Und nicht immer hier abdriften und sowas.
Dafür muss ich erstmal richtig vorlesen, nicht wie so bei den Mails mich immer verhaspeln.
Auf jeden Fall, die Geschichte, die ich erzählen wollte, ist, dass ich Rad gefahren bin. Und es war laut Navi, laut Wetter-App, hätte es so, keine Ahnung, 23 Grad sein sollen oder sowas. Und darauf habe ich mich vorbereitet, weil 23 Grad ist halt gut warm. Gell? Und dann kannst du auch mal im Shirt fahren, glaube ich, ne? Und ich hatte dann trotzdem sicherheitshalber für die ersten paar Meter mein Thermoshirt an. Ja, bin ich mal vorbereitet. Und hatte noch so ein kurzes Shirt mit und sowas. Und es war genau passend. Dementsprechend war ich laut Wetter-App, wäre ich zu warm angezogen gewesen. Aber die Praxis hat mir gezeigt, ich war genau richtig angezogen. Erklär mir das, Kachelmann.
Okay, ja, liebe Grüße an Herrn Kachelmann an dieser Stelle.
Ich lasse das jetzt Twitterer mal so übrigens.
Twitterer, ja, stimmt. Und hat eine Wetterseite, irgendwas, kachelmannwetter.de oder so.
Kachelmann24.
Ah, shit. Okay, wie bewertest du die Frage von 1 bis 10?
Ich glaube, das ist wirklich so, ist trotzdem erst der Schneide, glaube ich, weil du schnell abdriften kannst, weil wenn jemand so ein bisschen aufgeweckt ist, dann, ne? Aber ich würde der ganzen Sache eine 6 von 10 geben, weil ich glaube, das ist vor allem auch gut, um auszuschalten. Das ist eine Red Flag. Das ist eine Red Flag. Wenn jemand da falsch drauf reagiert, ist eine Red Flag. So.
Okay.
Oh, für wen müssen wir das nochmal erklären, so eine Red Flag? Wer hat nochmal Probleme gehabt mit Wörtern?
Ich möchte den Namen jetzt nicht sagen.
Liebe okay, Grüße. Du Namenlose. Red Flag bedeutet rote Flagge.
Mhm. Ja. Ja, kannst du auch nochmal googeln.
Musst du auch nicht. Alles gut.
Hauke, ich habe was geerbt.
Okay. Jetzt geht's aber los. Ach du Scheiße, was ist das? Ein Akkordeon? Olli, ich kriege hier gerade Heimatgefühle. Lass das.
Schön, oder? Ja. Also ich muss das jetzt noch lernen. Dann bin ich, glaube ich, der Hit auf jedem Dorffest da draußen. Safe, ist es eine Quetsche?
Eine Quetsche?
Okay. Der Unterschied zum Akkordeon ist, dass sie beim Drücken und beim Ziehen unterschiedliche Geräusche erzeugt.
Dafür hat sie wahrscheinlich weniger Tasten, oder?
Ja, das kann sein, ja. Aber verrückt, oder?
Einfach mal so
ein absolut wildes Instrument und, glaube ich, das Unangenehmste für in einer WG haben auch. Ist wahnsinnig laut.
Ja, ich glaube, auf einer Beerdigung ist es noch unangenehmer.
Vielleicht muss ich es ja erst richtig spielen lernen.
Ja, aber
ich glaube, wenn man das langsamer.
So zwei Töne sind schon, ich meine, man kann damit ja arbeiten. Ich kenne das ja. Also in Ostfriesland gibt es mehrere Leute, die sowas spielen können. Ich war auch schon auf Feiern, wo Leute sowas gespielt haben und so. Und
möchte da jemand mir Unterricht geben?
Wenn da draußen jemand ist, schreibt uns Mails an allesundlecker@aol.com. Quetsche ist. Ich habe ein paar Schulkollegen, die auch sehr gut mit der Quetsche waren. Das ist aber nicht das, was du da hattest.
Ist es der Typ im Bus?
Nee, aber es gab auch Typen im Bus, die mit der Quetsche sehr gut umkonnten.
Geil.
Aber die waren aber nicht laut. Die haben mich ja verprügelt, das war das Ding. Aber ja, aber wie kam es, dass du es geerbt hast? Wo kommt das her?
Ja, es ist von meinem Opa. Der hat das früher mal auf Volksfesten gespielt und das stand bei meinen Eltern in so einer Kiste rum. Das wurde irgendwie vor ein paar Jahren mal restauriert. Und weil ich mir eine Gitarre gekauft habe, kam meine Mutter zu mir und hat so gemeint, du bist ja jetzt unter die Musiker gegangen, oder? Willst du die Quetsche haben? Und jetzt habe ich das Ding und ich finde es ziemlich geil. Es ist auf jeden Fall super wild als Instrument. Und jetzt habe ich dieses Ding. Es sieht sehr krass aus. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, ob ich da so einen Imagewechsel vielleicht hinlege, dass ich so ein Naturbursche werde.
Ja, oder du machst die Quetsche wieder groß. Aber ich muss sagen, der Satz, den deine Mutter gesagt hat, ist ja so ein Elternsatz, heftig.
Ja.
Da passt alles. Du bist ja unter die Musiker gegangen. Nein, ich bin nicht unter die Musiker gegangen. Nein. Ich habe eine Gitarre gekauft. Entschuldigung.
Ja, aber jetzt habe ich das Ding. Ich finde es eigentlich ganz geil. Also, falls jemand von euch da draußen Quetscheunterricht mir geben möchte, ich würde mich sehr freuen.
Ja, vielleicht findet sich jemand. Ich würde mich freuen. Also ich erwarte jetzt, dass die nächsten 5 Intros alle mit der Quetsche nur eingespielt werden, was sehr langweilig werden könnte. Also ich kann genau 2 Töne stand jetzt.
Sehr schmerzhaft.
Ja. Aber ist doch geil.
Möchten wir zu den Hausaufgaben dann direkt übergehen?
Können wir.
Wenn wir jetzt hier schon über Intros reden.
Genau, lass mich zuerst mal. Ich fange an. Meine Hausaufgabe war durch die Nacht mit oder auf Französisch, Olli, vervollständige.
Au cœur de la nuit.
Yes, und dafür hast du auch ein Intro gebastelt.
Aujourd'hui, chez votre podcast favorisé Alles et Lecker, on va parler sur Au cœur de la nuit. Ok, à regarder quelques épisodes, je lui donne la bise. C'est magnifique, hein?
Olli, ich habe alles verstanden. Ich habe wirklich alles verstanden.
Schön. Ich habe mich auch nicht getraut, wirklich komplizierte Sätze zu sagen, weil es ist schon lange her, dass ich gut Französisch wirklich konnte. Und da habe ich mich von zu komplizierten Satzbauten ferngehalten.
Ja, aber nice. Auf jeden Fall, so ein bisschen Französisch tut, glaube ich, uns allen gut. Vor allem mit deiner säuselnden Stimme. Passt das natürlich perfekt. Also Durch die Nacht mit habe ich mir angeschaut. Das ist ein Arte-Format und wird selbst als Dokumentarfilmserie betitelt. Grundkonzept ist, zwei Künstler oder Leute, die Kunst machen, oder zwei Persönlichkeiten, die vorrangig Künstler sind, so, ich glaube, so passt es am besten, treffen sich, werden in ein Auto geschmissen und erleben eine Nacht gemeinsam, oder einen Tag eigentlich mehr, es ist nicht nur die Nacht, aber es ist ein Tag. Und auf diesem Trip haben sie halt verschiedene Stationen, die halt von der Redaktion, glaube ich, ausgesucht wurden. Mal treffen sie jemanden, mal machen sie eine Aktivität, gehen kegeln oder so, keine Ahnung. Oder gehen einfach in eine Kneipe oder Jam irgendwo oder sonst was. Und am Ende wird die Kamera drauf gehalten. Und das ist am Ende dieses Format. Und mein Problem war, Olli, dass ich dieses
So steigen wir ein.
Ja, genau. Mein Problem war, dass ich null Bock auf diese Hausaufgabe hatte, weil in meinem Kopf war das so, dass das wieder so. Ich hab locker bestimmt 10 Folgen durch die Nacht mitgesehen, vor 10 Jahren oder so. Oder vor 8 Jahren oder so. Und das Ding ist, dass ich in meinem Kopf hatte, dass es super langatmig ist und super lange Schnitte und du hast wenig Bock dran zu bleiben, sondern das ist einfach wieder so ein bisschen artetypisch halt. So, dass du halt ein bisschen Szenen zu lang stehen lässt und sowas. Und deswegen hatte ich keinen Bock auf dieses Format, weil ich dachte, ich kenne es noch. Und dann habe ich mir die erste Folge angeguckt. Die erste Folge war Olli Schulz mit Tom Schilling. Mhm. Da muss dazu sagen, die Folgen gehen so zwischen 50 und 60 Minuten. Und das hat mich direkt rausgeholt, weil erstmal Olli Schulz und Tom Schilling funktionieren super zusammen. Tom Schilling ist Schauspieler, Olli Schulz halt Musiker oder auch Sidekick gewesen bei Neo Magazin damals, bei Neo Paradise damals und macht ja inzwischen auch den ganz erfolgreichen Podcast Fest und Flauschig. Liebe Grüße. Und das.
Hast du Oh Boy gesehen mit Tom Schilling?
Nee, ich weiß, ich habe den aber schon ein paar Mal gesehen in der ARD. So, das ist mein Verhältnis zu Tom Schilling. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen in der ARD, glaube ich.
Okay.
Auf jeden Fall, das habe ich mir dann angeschaut und da habe ich gemerkt, okay, alles klar, nee, ich weiß wieder, warum diese Serie hier und da gefeiert wird. Einfach weil es coole Leute sind, die einen coolen Abend haben. Und das und diese Idee ist so simpel, dass sie dabei so großartig ist, weil du lässt Künstlern Raum, mit Künstlern zu reden, was cool ist, und du packst sie in ein Szenario, was jeder irgendwie so ein bisschen gerne mag. Und zwar mit dem Auto durch die Gegend fahren und Dinge erledigen und Dinge machen und neue Sachen erleben oder so.
Mhm. Und ich glaube, es sind auch oft so die Wohnorte von den Leuten.
Genau, ach stimmt, genau, richtig. Es geht ja um eine Stadt, wo es halt hingeht. Also ich weiß, Anne Will und Sedat Somuncu waren zum Beispiel in Istanbul. Aber keine Ahnung, Hafti, also Haftbefehl und Oliver Pollack sind durch Frankfurt gegangen. So, und Olli Schulz und Tom Schilling waren in Berlin. Und ich mag, welche Dynamik dieses Format einfach für sich selbst entwickelt. Weil es ist so, es gibt offensichtlich ja diesen Drehplan, okay, wir haben dann und dann da ein Date mit dem und dem, da müssen wir sein, da stellen uns eine Kneipe vor oder so, oder den haben wir da halt gebucht, oder die Kegelbahn haben wir da gebucht oder so. Und das ist so das grobe Konstrukt. Und der Rest ist so einigermaßen frei, da lässt man den Leuten so ein bisschen freien Raum. Und ich glaube, das ist eine Scheißarbeit im Schnitt, weil du die coolen Momente rausholen musst, so. Ja. Und das ist halt, also selbst wenn es ein Abend ist, dann sind das am Ende 9 Stunden Material oder 8 Stunden Material.
Genau, du hast 9 Stunden Material, musst das dann auf 50 Minuten drunter kürzen.
Genau, und ich habe, und ich kenne ja so von ein paar Kollegen, die halt so lange Drehs machen, die sitzen dann daneben und notieren da schon mit und so. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Durch die Nacht bin war. Also da ist es quasi so, die gehen schon quasi mit einer Shotlist, also mit einer Liste raus, wo sie schon notiert haben, was war wie, wo, wann geil mit den Timestamps. Mhm. So. Das heißt, dass du da schon viel vorarbeiten kannst. Ich weiß nicht, wie es bei Durch die Nacht mit war. Aber ja, auf jeden Fall habe ich es dann total abgeholt. Also ich war dann drin und habe dann die zweite Folge angefangen. Und ich muss sagen, es sind halt immer eine Stunde. Das heißt, dauert halt immer ein bisschen so. Ja, die zweite Folge, die ich mir angeguckt habe, ist mit Oliver Pollack und Haftbefehl in Frankfurt. Und die fahren so ein bisschen durch Frankfurt. Und Oliver Pollack kenne ich halt durch Comedy sehr gut. Habe irgendwie auch 3, 4 Shows von dem mal gesehen. Mal nach einer Show mit dem gesprochen und so. Und der kommt ja bei mir aus der Gegend.
Hatten wir auch schon besprochen in seiner Show, oder?
Welche Show?
Nee, ich bin falsch.
Alles gut. Wir haben viele Folgen gemacht. Da war bestimmt Oliver Pollack schon mal irgendwo Thema. Dann habe ich mir die Folge angeguckt und ich habe ein Zitat mitgebracht, Olli, in das wir mal reinhören können, aus dieser Episode, wo ich so ein bisschen gemerkt habe, das ist so ein bisschen der Charme dieser ganzen Episode. Also kurz vorweg, also bei Durch die Nacht mit Oliver Pollack und Haftbefehl ist es so, sie sind durch Frankfurt und man merkt so ein bisschen, was für ein krasser Star Hafti einfach ist. Der ist wie Tokyo Hotel, Alter. So, er geht da durch, wird von Kids belagert, die hauen da aufs Auto nicht, und sowas.
Ja, und, aber es sind nicht so kreischende 14-Jährige, sondern auch ein paar Kernassis dabei.
Nee, oder? Das sind wirklich hauptsächlich Kids, aber die kennen halt alle Haftbefehl, okay. So, weil er kommt halt von da und hat es halt da so ein bisschen rausgeboxt und Frankfurt auch mit groß gemacht und sowas, ne? Und da gehen sie am Ende nochmal essen und sowas. Aber es gibt zwischendrin so ein Zitat, einen Moment, den ich halt so absurd lustig fand. Und oder ich würde sagen, ich spiele dir einfach mal vor, okay?
Gegen gar kein Volk was, gegen keine Religion. Ich wurde auch schon sehr oft als Antisemit dargestellt. Naja, ich sag mal so, wenn du wirklich denkst, dass alle Juden reich sind, dann ist das auf jeden Fall ein antisemitischer Gedanke.
Echt?
Naja, klar, das ist so, wenn ich sagen würde, weiß ich nicht, alle Mullahs ficken Ziegen.
Ja.
Geht das auch stimmt
nicht.
Ja auch nicht.
Ja, geht auch nicht.
Oder?
Ja, hast recht, ja.
Ja, und so simpel kann es sein. Das ist halt ein Moment, den ich mir angucke und denke mir so, okay, den hätte es wahrscheinlich nie sonst gegeben. Ich meine, am Ende ist es halt echt fragwürdig, wie Hafti mit dieser Aussage halt umgeht. So,
ja.
Aber ist halt okay. So, und sagt halt vorher so, ich habe nie was gegen welche Völker, aber du weißt, wenn du nie erklärt kriegst, wie Vorurteile richtig funktionieren, so, ne? Und ja, auf jeden Fall, und die reden am Ende auch während dieser Folge irgendwie darüber, dass man, obwohl man Respekt vor jemanden hat, kann man Witze über ihn machen. Und auch, obwohl man Respekt vor einer Religion hat, kann man Witze über eine Religion machen. Das geht halt auch, ne? So, aber, also, das sind halt die schönen Momente in dieser Serie. Und auch, also, und Olli, jetzt kommt mal hier was ich während dieser kompletten Show gemerkt habe.
Okay.
Mir fehlt genau das, was diese beiden Protagonisten da erleben. Das ist halt wirklich so, bei der Folge mit Olli Schulz und Tom Schilling ist es so, sie treffen sich, sie haben sich irgendwann schon mal gesehen, reden dann darüber, treffen dann irgendwie Steffen Seibert mittendrin, was super cool ist, also den Regierungssprecher von Merkel, gehen weiter, treffen sich dann mit einem gemeinsamen alten Freund, gehen mit dem noch essen, am Ende noch mit dem kegeln und so, und es entwickelt sich halt eine coole Abend so, und das gibt es seit einem Jahr nicht mehr, so, oder seit über einem Jahr.
Ich hatte absurderweise genau den gleichen Gedanken. Ich habe auch noch mal ein paar Folgen nachgeschaut und ich habe mir auch gedacht, fuck, ich habe auch Bock, einfach einen trinken zu gehen, so.
Um ja, und dann einfach gucken, was passiert. Weißt du, aktuell ist es so, wenn ich jemanden einlade hier, ist klar, was passiert. So, man macht sich hier einen Wein auf und macht am Ende rum. So, das ist wie immer so. Aber früher war das damals, good old times, vor Rona, da war das halt so, ab und zu bist du mit einem Bier vor die Tür gegangen und hast mal geguckt, was passiert. Ich habe irgendwann mal, im Sommer gab es noch mal so eine kurze Phase, wo ich dann irgendwie vom Kiosk stand im Westend und einfach mal mit einem Bier da stand, mit einem Kollegen, und dann haben wir das Stewardess kennengelernt, die erzählt hat, wie geil das in Tiflis ist. Da habe ich ein Video gemacht für meine Jungs, für meine Fußballjungs, dass wir nach Tiflis müssen, Fußball gucken und sowas. Und diese Momente, die hast du einfach alle nicht mehr. Und das tut so weh, Olli, es tut so weh, weil ich das so mochte. Weißt du, wenn du nicht weißt, wo es hingeht, wenn du irgendwann mal auf einer Party landest oder so, wo du nicht weißt, wie du da eigentlich hingekommen bist oder so.
Ja, oder nicht eingeladen bist, sondern einfach geklingelt hast unten.
Ja, und dann in den vierten Stock hochlaufen musst. Auch das gibt es. So, das ist halt alles weg. So. Und das hat mir dieses Format nochmal so ein bisschen gezeigt. Und gerade wenn du hast halt hauptsächlich coole Leute da, die in diesem Format sind, die halt auch wissen, wie ein guter Abend funktioniert. Die Ausnahme ist halt die
Folge. Ich muss auch sagen, es sind irgendwie 145 Folgen oder so bisher. Also läuft das immer noch?
Also erstmal große Kritikarte, ich kann es auf offiziellen Wege nicht gucken. Man muss es echt über YouTube, über irgendwie 360p gucken oder so, was totaler Scheiß ist.
Wo dann auch immer so Pausen im Sound drin sind, weil irgendein Song nicht urheberfrei ist, und dann ist da irgendwie sind so 10 Sekunden einfach ohne Musik oder so, komplett ohne Ton.
Ja, das ist schon ein bisschen nervig so. Aber die aktuellste Folge ist vom 11. Oktober. Matthias Lilienthal an der Imhoff. So. Das ist die aktuellste Folge, laut Wikipedia zumindest. Okay. Gab auch einen Grimme-Preis übrigens, 2006. Mhm. Auch da Grüße. es ist ein gutes Format. Ich finde, man darf sich daran nicht satt gucken, glaube ich. Man darf nicht zu viel schauen, weil am Ende ist das Konzept halt schon so, dass gute Gespräche reichen nicht immer.
Ja.
Also, Frank Elstner mit seiner Wetten, das war's Sache, 6 Folgen oder 4 Folgen sind es, glaube ich, auf Netflix. Super. Bombe. Mehr? Mhm. Dann wird es schwierig, weil es wirklich nur Talk ist. Und mehr ist am Ende durch die Nacht mit auch nicht. Du lernst 1, 2, 3, 4 coole Sachen, lernst du noch kennen zwischendrin. Es gibt irgendwie ein Restaurant, wo ich mir denke, da will ich halt auch noch mal hin oder so. Ne? Sowas siehst du siehst eine Stadt noch mal ein bisschen anders und so. Aber ja, auf jeden Fall durch die Nacht mit ist ein Format, was mich irgendwie auch schon gefühlt seit ewig und seit immer verfolgt, weil jeder das immer irgendwo irgendwie gefeiert hat und so. War jetzt lange ruhig um dieses Format, zumindest in meiner Wahrnehmung. Mhm. Und wenn ich mir auch jetzt die Listen angucke, die jetzt immer noch da sind, dann kriegt man so ein bisschen mit, wer da halt, was da so ist, ne? Also da ist jetzt nicht, dass da, keine Ahnung, es sind halt eben nicht, keine Ahnung, Felix Lobrecht und keine Ahnung, Kristall, die da jetzt gemeinsam auf Tour gehen, so, weißt du?
Ja.
So, sondern
hast du die Folge von Lena nochmal angeschaut mit Casper?
Ich hab durchgeskippt, aber die hatte ich tatsächlich noch sehr gut im Kopf, weil ich noch genau weiß, wie das damals war, was damals los war und was für ein Hate die abgekriegt hat und so, ne? Und
das fand ich nur ganz spannend, weil sie hatte ja auch dieses katastrophale Interview mit Frank Elstner, deswegen musste ich gerade dran denken, weil du es gesagt hast.
Genau, das kam mir auch in den Kopf rein, dass sie in diesem Talk mit Frank Elstner darüber redet, wie das war oder dass ihm das so leid tut und sowas, ne? Und ich glaube, das ist einfach menschlich. So, du kannst
nicht. Es ist total immer, menschlich.
Kannst nicht also, immer liefern. Auch, hör dir diesen Podcast an. Weißt du, über 40 Folgen, wir haben immer geliefert. Nee, vergiss es. Sorry, Leonie. Vielleicht
kurz zur Einordnung: Auf Netflix gibt es die Show von Frank Elstner. Wie heißt es?
Wetten, das war's, hieß sie, glaube ich, auf YouTube.
Aber er hat auf jeden Fall so ein Talkformat, wo er dann verschiedene Prominente interviewt. Und in einer Folge spricht er eben auch mit Lena Meyer-Landrut, und die hatte er damals zum Eurovision Song Contest interviewt, und sie war super zickig, genauso wie da in diesem Casper durch die Nacht Video. Und man merkt halt, dass sie natürlich heute viel reflektierter ist, aber die Kommentare drunter unter dem Video sind auch richtig ekelhaft. Also da wird richtig abgehatet. Also ja, sie war auch unmöglich, muss man schon sagen. Aber
ja, aber ja, also am Ende ist es aber halt auch so, okay, das ist ein Star, den wir irgendwie gemacht haben und der halt immer noch da ist. Und das ist halt der Respekt, den du jetzt halt haben musst. Den hatte aber vielleicht, keine Ahnung, Sören 15 damals nicht in den YouTube-Kommentaren.
Ja.
Als er da irgendwie 2011 oder 12 den YouTube-Kommentar geschrieben hat. Deswegen, das ist aber
auch 10 Jahre her oder so.
Genau, und ja, geschenkt. Also ich habe inzwischen gelernt, man muss vor Leuten Respekt haben, die seit über 10 Jahren ihr Ding durchziehen. Egal, ob du sie feierst oder nicht. Aber in dem Moment, wo jemand 10 Jahre sein Ding macht, das kann jetzt auch richtig schon aus dem Kontext gerissen werden, aber in dem Moment, wo jemand 10 Jahre lang sein Ding macht, musst du halt zumindest anerkennen, er ist dran geblieben. Weißt du? Der hatte eine Idee, der hatte eine Vision, der hat es durchgezogen, ne? Und
ja,
man entwickelt sich halt eh immer in so einem Prozess. Und du kannst dich innerhalb von einem Jahr krass entwickeln oder innerhalb von 10 Jahren so. Aber den Schwung wieder zurück zum Format zu machen, ich finde, du lernst Persönlichkeiten kennen. Und ich finde zum Beispiel dieser Moment, dass Steffen Seibert einfach neben Tom Schilling läuft und sagt, ich hab den Film geschaut und ich fand den echt berührend. So. Und dabei die Hände in der Hosentasche hat, die Krawatte nicht hundertprozentig sitzt und sie dabei durchs Regierungsviertel in Berlin schlendern,
ja,
ist großartig. Das ist großartig, ne? Also wirklich.
Das fand ich auch sehr cool in der Anne-Will-Folge mit Sadas und Hunschuh, dass du sie irgendwie so ganz gelassen mal mitbekommst. Und sie ist echt, also Anne-Will, hätte ich nicht gedacht, wie cool die ist.
Ja, Anne-Will ist absoluter King. Wirklich.
Der Wahnsinn, wie cool die ist.
Also wirklich, absolute Queen. Ich feier sie total. Ich liebe es auch, Anne-Will zu gucken, wenn gute Gäste da sind. Ja. Weil ich finde, sie ist richtig gut, wenn gute Gäste da sind. Guck dir das Merkel-Interview an. Also wir nehmen jetzt hier übrigens gerade einen Tag auf, nachdem Markus Lanz in der Nacht Armin Laschet komplett hops genommen hat.
Ja.
Und Anne-Will hat ja Merkel auch richtig gegrillt. Ne? Also in diesem 1-gegen-1.
Obwohl Merkel jetzt auch nicht völlig fertig gemacht wurde, so wie Laschet.
Nee, genau, richtig, weil sie sich halt wusste zu wehren. So,
genau.
Weil sie halt rhetorisch was kann, offensichtlich. Und ich finde aber Anne-Will einfach, also ich kann dir auch die Hotel Matze-Episode noch mal ans Herz legen. Und oder Katrin Bauernfeind assistiert zum Beispiel auch mit Anne-Will. Anne-Will wirklich krankes Vorbild. Ich habe wenig krasse Vorbilder. Ich habe für mich noch mal selbst reflektiert, wer so meine Vorbilder sind. Und Steven Gätchen und Anne-Will sind da ganz weit vorne mit dabei. Einfach, weil ich Respekt habe davor, wie man so souverän sein kann.
Ja.
Das ist das Ding. Die sind nicht krank kreativ oder sonst. Das ist nicht das, womit sie. Deswegen habe ich für andere Felder noch andere Vorbilder. So, ne? Aber wenn ich halt sehe, ich sehe Anne-Will und ich sehe sie in der Talkshow und es funktioniert. Es funktioniert einfach.
Ja, sie ist auch nie fehl am Platz. Auch in diesem Video nicht. Auch da in Istanbul, egal wo sie ist. Die geht da in so einen Laden rein. Sadas und Hunschuh sagt vorher noch so groß, wie so ein Großmaul: Ja, Alter, ich handle die richtig nieder. Und die Anne, die wird da ein riesen Premium drauf zahlen. Am Ende handelt Anne-Will das Ding um 90 Lira runter und Sadas und Hunschuh um 1. Das ist sehr, sehr lustig.
Ja, sehr lustig. Man muss auch sagen, Anne-Will ist auch richtig hot. Also, ich hab's gesagt, weil alle meine Freunde wissen es, Anne-Will ist auch richtig hot.
Sieben Gätchen übrigens auch,
möchte ich mal festhalten.
allesundlecker@aol.com für eure Beschwerden an dieser Stelle.
Ist das schon schlimm, wenn ich sage, dass jemand heiß ist?
Ich finde, man kann sagen, sie ist eine gut aussehende Frau. Das kann man ja, finde ich, sagen. Ich weiß nicht, ob hot nicht so. Aber ist ja auch Wurst, oder?
Ich weiß nicht, also Olli, du hast jetzt gerade die Büchse der Pandora.
Aber hättest du das jetzt schon bei Steven Gätchen auch gesagt? Na gut.
Ja, also wenn du Typen heiß findest, dann darfst du auch Frauen heiß finden. Das ist die goldene Regel.
Natürlich, das, aber ich werde jetzt nicht in die Debatte gehen.
ich seh schon kommen, dass die ganzen College-Blog-Träger mir wieder in die DMs leihen.
Ja.
Auf jeden Fall, also Steven Gätchen und Anne-Will sind todeshot und beides Vorbilder. Also vielleicht sind die auch beide einfach nur so hot, weil die so souverän sind. Das kann natürlich auch sein.
Das kann auch sein. Ausstrahlung, ja. Selbstbewusstsein ist sexy.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen seid froh, dass wir bloß einen Podcast haben und keinen Videocast für euch und nicht auf YouTube präsent sind. Aber ja, auf jeden Fall durch die Nacht mit. Ich würde tatsächlich sagen, wenn ihr noch nicht ganz wisst, wie ihr eine Person finden sollt und sie ist in einem Cast von durch die Nacht mit gewesen, schaut euch die Folge an. Ich glaube, sie ist nicht so geil, um eine Stadt kennenzulernen. Also ich habe von Frankfurt jetzt nicht so den kranken Eindruck gekriegt oder sowas. Also, aber keine Ahnung, mir hat es halt ein, zwei Mal die Augen geöffnet. Auch einen Haftbefehl feiere ich jetzt nicht, aber ich verstehe ihn so ein bisschen besser.
Ich feiere Haftbefehl schon ein bisschen.
Echt?
Mhm.
Ja, weiß ich nicht. Kann man das sagen? Also wie gesagt, wir schreiben einfach per Mail an allesundlecker@aol.com.
Also musikalisch gesehen feiere ich Haftbefehl schon so ein bisschen. Es gab so ein Remix-Album, das kann ich jedem hier ans Herz legen. Das hieß The Notorious H.A.F.T. und da haben verschiedene Produzenten neue Beats unter die Songs von Haftbefehl drunter gelegt, okay. Wie Dexter oder so. Und die sind richtig, richtig gut geworden. Richtig geil. Das habe ich früher immer zum Joggen gehört.
Okay.
Ja.
Und wie waren die 3 Tage so?
Richtig gut, aber nie wieder.
Ja, weiß nicht, ich bin mit der Musik von Haftbefehl nicht warm geworden. Aber es ist halt nicht meine Musik, einfach, glaube ich. Ich habe so also ein bisschen.
Ich schick's dir mal rum gleich.
Wer hat denn hier nur 6-9? Hat das auch Haftbefehl gemacht? 6-9, ja. Boom.
Ich kann es ja nicht genau. Ich höre auch nicht so regelmäßig Haftbefehl, aber ich finde, er kann gut rappen.
Ja, ich habe halt durch Nathan, der letztens auch eine Folge gehört hat, liebe Grüße, der ist ja bei uns Autor und der ist halt so, der hört halt viel so, ich sag mal so, den Blog-Rap so. Und das ist ja für mich recht neu, beziehungsweise ich bin da nie so richtig warm geworden damit. Und dementsprechend lerne ich da immer ganz viel, wenn ich sowas höre, weil ich bin ja offen für sowas. Aber ja, wenn ihr nicht wisst, wie ihr Haftbefehl finden sollt, schaut die Folge durch die Nacht mit, dann habt ihr, glaube ich, ein ganz gutes Bild, wie er auch fernab der Musik ist. Übrigens, ein Kritikpunkt, den ich habe an durch die Nacht mit, ich glaube, man müsste mehr mal irgendwie wo Querverweise machen. Sie machen hier und da mal Clips, wenn sie beim Film reden oder sowas, aber das ist meistens ganz zu Beginn einer Erklärung, weißt du, Tom Schilling kennt man daher. Aber wenn sie im Laufe des Abends über irgendein Thema reden, weißt du noch, dieses eine Interview da und da, dann will ich das Interview auch sehen, weil dafür sitzt sie im Schnitt.
Ne? Ja, gebe ich dir recht.
Ich habe auch die neuen Folgen.
Die Haftbefehl-Folge werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Habe ich jetzt nicht gesehen. Aber bist du durch mit der Hausaufgabe?
Ich bin durch mit der Hausaufgabe. Also schreibt uns auch gerne, welche Folgen ihr krass empfehlen könnt oder so. Vielleicht kann man da nochmal eine zweite Session einlegen.
Das ist jetzt mal ein kurzer Einwurf nur. Ich habe die Mickey Beisenherz-Folge noch gehört, die du empfohlen hast letztes Mal. Für seine Talkrunde, wo es um das Z-Wort etc. ging.
Ja.
Das war wirklich eine sehr gute Folge. Also er wurde richtig zerlegt eigentlich. Also er hat sich richtig ein paar Sachen an den Kopf schmeißen lassen. Fand ich sehr gut. Kann ich hier auch nochmal allen Leuten nahelegen. Und ich möchte noch eine Sache klarstellen, habe ich mir noch hier aufgeschrieben, fällt mir gerade auf. Wir haben über die Emojis geredet und ich habe was falsch verstanden. Natürlich finde ich diesen seitwärts lachenden Emoji viel fürchterlich. Welchen? Weißt du, den Lachsmiley, wo die Tränen aus den Augen kommen, der so seitwärts ist. Richtig ekelhaft. Ich habe letztes Mal gesagt, ich finde den gut und an dieser Stelle möchte ich sagen, ich habe mich geirrt. Ich habe gedacht, es wäre ein anderer Emoji und damit möchte ich bitte nicht assoziiert werden.
Ist okay, ist angekommen. Ich guck mal, wie ich damit umgehe. Aber lass uns ganz in deine Hausaufgabe rüberspringen, Olli. Was war's?
Ach so, ich dachte, jetzt kommt der Einspieler.
Ja, weiß ich, können wir auch machen.
Ich habe mir Bushaltestellen in der Sowjetunion angeschaut und mal geguckt, was ich dazu so finde. Und werde euch gleich einfach alles 1:1 vorlesen, wie ich es mir so aufgeschrieben habe, wie man es in einem guten Referat so macht.
Okay, ich will zumindest wissen, wann die Bushaltestelle geboren ist und was für einen Beruf die Eltern hatten.
Everybody, we love art. We love driving with the bus. We love architecture. And we love the Soviet Union. And we like to party. Russian bus stops.
Everybody, get in here.
Knallt.
Ja, ich hatte irgendwie an so Hardstyle direkt bei Russland gedacht, aus irgendeinem Grund. Das war meine Hauptassoziation.
Ja, weil halt die Affen, die mit ihren breiten Technohosen da rumstehen, gerne mal eine Boombox auf dem Rücken geschnallt haben.
Ja, und weil die groß sind. Das ist einfach besser Hardstyle-Mucke, glaube ich. Glaube ich. Schätze ich jetzt auch mal.
Okay, aber ganz kurz. Ich habe dir die Aufgabe gegeben, einfach was vorzubereiten zum Thema Bushaltestellen in der Sowjetunion. Wie bist du rangegangen?
Ich habe es gegoogelt und war ein bisschen lost. Im Prinzip habe ich dann auch mal auf Reddit geschaut, dann habe ich aber kein Forum speziell dazu gefunden, sondern nur Normal Day in Russia oder so, wo so einzelne Sachen gepostet wurden. Dann bin ich nicht in Twitter reingegangen, weil ich habe mir gedacht, das ist dein Gebiet, da lass ich dich regieren. Bin aber auf Amazon gestoßen und habe dann gesehen, es gibt eine gebundene Ausgabe, 2 sogar. Und zwar hat wohl der Hype, also vielleicht mal kurz vorweg, es gibt in Russland extrem wilde und vielfältige Bushaltestellen, die alle so aussehen, als hätte man den besten Kunststudierenden oder Architekturstudierenden in den verschiedenen Universitäten rund um Russland ihre Freiheit gelassen, bestimmte Haltestellen mit einem gewissen Budget zu gestalten. Und da ist wirklich alles dabei, von extremem Minimalismus bis hin zu, kennst du Gaudi, diesen Künstler, den Spanischen, der in Barcelona auch diesen Park gemacht hat mit diesen ganzen, Fliesen. so Bushaltestellen, die wahnsinnig aufwendig gemacht wurden. Und dann gibt es so ganze Kunstbände dazu. Und es ist ein, ein Journalist oder Fotograf gewesen, der dann Christopher Herwig, der dann sich darauf spezialisiert hat, einfach Tage und Wochen lang durch die verschiedensten Länder durchzufahren in der Region, zum Beispiel Russland oder Ukraine oder so, und hat dann einfach nach Bushaltestellen gesucht. Und da gibt es auch einen kleinen Film dazu auf Vimeo, wo man so ein bisschen seinen Prozess sieht. Er hat dann eigentlich versucht, Städte ein bisschen zu vermeiden, weil das relativ langweilig war, und hat sich dann da umgeschaut, was er so findet. Und es ist wirklich abstrus teilweise. Also ich habe versucht, ein bisschen was rauszufinden, warum das so ist. Leider wollte ich das Buch nicht kaufen, aber ich habe Folgendes herausfinden können. Und zwar scheint es wohl so gewesen zu sein, dass in Russland es relativ egal war, dem Staat, wie so eine Bushaltestelle gestaltet wurde. Da gab es keine, wie in Deutschland, Vorgaben, wie so ein Ding aussehen muss, sondern denen wurde gesagt, macht mal. Und dann haben die einzelnen Regionen beschlossen, sie versuchen, die Bushaltestellen so ein bisschen zu gestalten, dass sie auch die Region wiedergeben. Also wenn das irgendwas sehr prunkvolles war, dann wurde mal so ein fucking Riesenadler hingestellt, unter dessen beiden Flügeln dann irgendwelche Leute warten können. Andersrum gab es dann so ganz abstrakte Bauten, die aber auch super cool aussehen. Oder eben dieses Gaudi-eske Gebilde, was irgendwie so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus der Oper in Sydney und, keine Ahnung, einem sehr schönen, prunkvollen Badezimmer. ich glaube, am besten funktioniert diese Hausaufgabe trotzdem, wenn man das einfach mal googelt oder sich diesen Bildband kauft, weil dazu stehen dann auch die ganzen Geschichten mit drin. Ich habe mein Bestes getan, euch hier so ein bisschen Bilder zu schildern. Ich habe mir, als ich das mir angeschaut habe, gewünscht, ich hätte in meinen Architekturvorlesungen oder in der Schule besser aufgepasst. Dann könnte ich jetzt hier noch irgendwelche Wörter reinschmeißen. Aber ich mache es einfach mal. Brutalismus, Neoklassizismus, ja. Konstruktivismus,
oh yeah.
Modernismus.
Yo.
Jetzt wisst ihr, was ich herausfinden konnte.
Babam.
Es ist auf jeden Fall beeindruckend. Es ist cool. Ich hätte richtig Bock, eine Bushaltestellentour in diesem ganzen Kontinent, möchte ich fast sagen,
Olli, zu machen. Wenn Corona vorbei ist, dann gehen wir beide mal schön durch die Sowjetunion.
Da schnappen wir uns den Bus und dann fahren wir einmal die Bushaltestellen ab.
Ja.
Ja, ich hätte Bock. Gut. Ich glaube nur, dass die sehr weit voneinander entfernt sind teilweise.
Das macht die Touren nur umso lustiger.
Das stimmt. Der Typ hat auf jeden Fall 14 Jahre gebraucht für dieses Projekt. Und es ist wohl so ein bisschen sein eigenes Hobby geworden.
14 Jahre jagst du Bushalten. Dein Job ist, an Straßen entlang zu fahren und darauf zu achten, ob das, was links und rechts auftaucht, was Besonderes ist. Das ist ja noch langweiliger als jagen.
Ja, oder, keine Ahnung, irgendwelche Schiffe durch den Suezkanal fahren.
Ja, also krass. Also ich möchte nur kurz ergänzen, warum ich dir die Hausaufgabe aufgegeben habe, ist, weil ich in meinem Kopf drin hatte, ich habe irgendwo gelesen, dass der Gedanke war, warum Bushalten in der Sowjetunion so kunstvoll sind, hängt damit zusammen, dass der Kommunismus von der Idee her so gebaut ist, dass Kunst für jeden zugänglich sein soll. Sprich, auch für jemanden, der einfach nur mit Bus irgendwo hinfährt, zur Arbeit oder so. Und das geht natürlich am einfachsten, indem du die nicht in ein Museum zwingen musst, sondern halt in Alltagsprojekte was reinbringst. Und ich will jetzt deine komplette Recherche nicht aushebeln, aber das war halt mein Hintergedanke. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das irgendwo auf Twitter gelesen. Aber
das habe ich aus einem Wired-Artikel. Also kann auch sein, dass das Bullshit ist.
Kann auch sein, dass beides stimmt, ne? Also kann ja auch sein, dass das von oben kommt. Okay, bei Bushalten geben wir euch keine Vorgaben, aber in den Gemeinden ist es so eingebläut, dass deswegen kunstvolle Bauwerke dahingestellt wurden, damit jeder mitkriegt, okay, wir haben was zu bieten, wir haben auch Kunst zu bieten. Und es ist nicht nur für die Azi-Fazi-Leute, für die Elite, immer was Schickes zu sehen, sondern eben auch für Mutti, die mit einem Korb Äpfel holt.
Das finde ich eine richtig schöne Idee eigentlich. Also einen richtig schönen Gedanken. Wahrscheinlich ist an beiden Welten so ein bisschen Wahrheit mit dran. Ich hatte hier auf jeden Fall gelesen, dass die Leute gar nicht so viel Budget dafür hatten und halt so ein bisschen freie Hand bekommen haben. Was vielleicht bei manchen Bushaltestellen weniger logisch erscheint, vor allem bei diesen ganz prachtvollen großen. Es gibt aber auch wirklich sehr, sehr minimalistische, die trotzdem wahnsinnig cool aussehen. Also die einfach nur ein gebogenes Stahlstück sind, das irgendwie ganz besonders aussieht, was dann so ein Dach und fast schon wie so ein Tier aussieht.
So aber ein, Olli, so ein, wie hart ist dein Verlangen nach einer eigenen Bushalte im Garten jetzt?
Oh, das wäre richtig geil. Ich habe ja auch so viel Platz hier im Garten. Das könnte man sich schon mal aufstellen.
Ja, vielleicht und kannst du eine importieren. Vielleicht geht das.
Ich kann ja mal anfragen. Und ich schreibe einfach so einen Leserbrief. Ja doch, einen Leserbrief an den Typen, der das Buch gemacht hat.
Aber du musst auch sag, an dieser Sowjetunion
adressieren. Kunst ist doch für alle da.
Weißt du? Den musst du auch, den darfst du nicht an Putin direkt schicken, sondern wirklich an die Sowjetunion, damit die wissen, okay, als das war einer von früher. Mhm. Von früher noch. Das ist meine damals. Lieblingsphrase übrigens, ne? Das ist meine Lieblingsphrase. Wenn Leute sagen von früher noch, das liebe ich so. Den kenne ich noch von früher noch.
Kenne ich noch von früher. Also, ich könnte mir tatsächlich überlegen, mir diesen Kunstband zu kaufen, weil es irgendwie so ein Ding ist, womit du so ein bisschen flexen kannst. Und ich mir gedacht habe,
das war die Idee mit dieser Hausaufgabe. Ich möchte eigentlich, also mein Gedanke ist, diesen kompletten Podcast, dass ich euch Sachen mitgebe, damit ihr auf einer WG-Party bestehen könnt. Und wie geil ist es bitte, damit zu flexen, dass man 3, 4, 5, 6, 7 sowjetische Bushaltestellen einfach erklären kann. Mhm. Das ist Boss-Move. Weißt du?
Ja, oder du
das
stellst
bringt dir Schwänze
so in den
und Pussys,
100%. Und die Leute fragen sich so, was ist das? Und du so, das ist ein Bildband. Fotografien von über 70 verschiedenen Bushaltestellen in der Sowjetunion. Und dann kannst du erstmal die Geschichte erklären. Und dann ist einfach Tür offen.
Für alle. Und dann machst du in unserem Podcast an und hast du zu unserem Podcast Sex.
Ja.
Ach, das ist sehr schön. Und das Ganze von wünschen. Arte gefilmt und dann hast du ein richtig schönes Durch die Nacht mit.
Ja. Oh, es kommt alles zusammen.
Großteil. Hast du schon irgendwie so ein Bildband, wo du denkst, so, den werde ich vielleicht niemals öffnen und reingucken?
Ich habe einen Bildband, den ich aber halt so bekommen habe, den ich gar nicht mehr so unbedingt möchte. Also falls den jemand haben möchte. Ich habe dieses Weltmeisterbuch von Paul Rübke.
Von Paul Rübke.
Ja, wo einfach nur Nahaufnahmen von den Leuten sind, die damals 2014 die deutsche Weltmeisterschaft. Ich weiß auch gar nicht, wo das Buch ist. Ich glaube, es ist in irgendeinem Karton im Keller. Aber das ist, finde ich, nicht so ein Bildband, den du dir gerne ausstellen möchtest, weil das ist auch keine geile Geschichte so.
Nee, ich hab ein Bildband hier, wo ich auch ständig verlacht werde von meiner Freundin. Und zwar ist das ein Bildband von Julian Pircher, ein Instagramer, den ich sehr feiere. Und der macht hauptsächlich Fotos und so, er hat eine Agentur gehabt. Und der war ein Jahr in Indien und hat einfach in Indien fotografiert und der hat so einen sehr minimalistischen Stil. Das Buch heißt auch India. Und er hat einfach so einen großen Bildband rausgebracht und die ganzen Bilder sind richtig minimal, also wirklich aufs Minimalste runter reduziert und das klingt wahnsinnig spannend. Ich habe noch kein einziges Mal reingeguckt. Ich habe 70 Euro gekostet.
Vielleicht könnte das ja deine Hausaufgabe für nächstes Mal sein.
Dass ich da mal reingucke und dann Bilder beschreibe, die ich auf schwarz-weiß sehe.
vielleicht gibt es nicht so viel her für einen Podcast.
Vielleicht
nicht, dann für unser, ich weiß nicht, also für unseren audiovisuellen Podcast.
Wie fandst du denn die Hausaufgabe jetzt?
Ich fand sie okay. Also ich habe was gelernt, das fand ich schön. Ich fand es schwierig, etwas zu berichten über etwas, was eigentlich nur visuell stattfindet. Weil klar, die Geschichte ist halt schnell erzählt. Und das, was ich eigentlich erfahren wollte, habe ich in 8 oder 9 Artikeln, die ich dazu gelesen habe, nicht herausgefunden. Also ich habe verschiedene Architekturseiten gelesen, irgendwie National Geographic, Wired, da haben viele drüber berichtet. Aber so diese komplette Story, warum die jetzt so gestaltet sind, warum oder was das jetzt wäre, das hätte mich schon interessiert, aber ich hätte halt das Buch dazu kaufen müssen. Und dafür hätte ich mich früh genug um die Hausaufgabe kümmern müssen, was vielleicht auch das Problem war, weil es aber nicht mehr zeitgerecht angekommen wäre.
Wann hast du sie gemacht, die Hausaufgabe?
Ich habe sie gestern Abend gemacht. Aber nee, gestern Mittag.
Gestern Mittag, okay. Aber ja, Same Day Delivery und Abfahrt, ne? Wer weiß.
Oder ja, du hast doch letztens gepostet, darf man nicht machen. Weißt du das nicht?
Kann man schon machen. Man muss, also, weiß ich nicht. Also, das war Hintergrund, warum ich gesagt habe, Same-Day Delivery ist schwierig. Weil irgendwie in UK rausgekommen ist, dass bei Amazon die Fahrer so getriezt wurden, dass sie einfach in ihrem Bulli geschissen haben, weil die keine Zeit hatten, aufs Klo zu gehen. Da kann halt jeder für sich selbst mit vereinen, ob er aber dann noch bei Amazon.co.uk bestellen möchte. Aber, ja.
Ich fand es auf jeden Fall cool in der Hinsicht, dass ich was gelernt habe. Und ich bin tatsächlich getriggert, mir diesen Buchband zu kaufen. Ich bin aber noch nicht 100% überzeugt.
Und damit,
aber es sind wirklich coole Bushaltestellen dabei. Das muss man schon sagen.
Und damit danke an unseren Werbepartner, die Russische Föderation. Mhm. Vielen Dank, für dass ihr unseren kleinen, süßen Podcast hier unterstützt. Und
danke.
Dafür sorgt, dass wir auch unsere Miete bezahlen können. Deswegen schaut gerne mal in Russland vorbei und guckt vielleicht mal bei den Bushalten vorbei. Deswegen nochmal ganz, ganz lieben Dank für die Unterstützung, liebes Russland.
Ja, vielen lieben Dank.
Sorry für den kurzen
Werbung. Jeder sollte in Russland mal zu Besuch kommen und Geschenke mitbringen.
Ja. Okay, gut. Also willst du nochmal wieder so eine Hausaufgabe haben oder muss ich mir andere Wege überlegen?
Ich würde so eine Referatshausaufgabe wieder annehmen. Aber vielleicht.
Das hätte ich in der Schule mal gesagt. Ich würde sie wieder annehmen.
Nee, ich finde es cool. Ich finde es cool, weil dann muss ich irgendwie, ich bin damit dazu gezwungen, mir sowas ein bisschen zu geben und mich damit auseinanderzusetzen. Und manchmal, wenn man so eine Hausaufgabe hat, in der man sich einfach nur was anschaut, dann habe ich das Gefühl, man lässt sich auch manchmal einfach mehr berieseln. Ich fand Podcasts und so Sachen, die ich vorbereiten muss, sind irgendwie Dinge, mit denen ich mich am meisten auseinandergesetzt habe, weil ich bei Podcasts halt auch irgendwie, ich weiß es nicht, das höre ich dann häufiger. Da habe ich dann auch immer mehr Zeit reingesteckt, als wenn ich mich dann so auf die Couch gebunden fühle und dann so hinschauen muss. Und beim Podcast nebenbei was zu machen, ist immer geil. Und auch bei so einer Recherche, da musst du halt dann wenigstens dranbleiben. Und beim Fernsehschauen habe ich manchmal das Gefühl, dann schaue ich aufs Handy. Also ich finde alles cool. Ich finde auch manchmal eine visuelle Hausaufgabe sehr geil. Aber hau raus, wenn du mir nochmal ein Referat geben willst.
Ja, du hast ja jetzt schon eine Hausaufgabe, Gringo von, wie hieß er?
Über den McAfee-Typen.
Okay.
Ich wurde heute schon so ein bisschen, ich habe heute schon was darüber gehört. Es soll ein sehr schlechter Mensch sein. Mehr dazu nächste Woche bei Alles und Lecker.
Yes, und was ist meine Hausaufgabe, Olli? Hast du was?
Nicht so richtig. Ich bin ein bisschen dazu geneigt, dir eine richtige Abfuck-Hausaufgabe mit Rick and Morty.
Oh ja, ich habe Urlaub, Olli, ich bin ready. Ich habe Urlaub und es ist Ostern.
Ja, aber möchtest du dir Rick and Morty antun? Ansonsten kann ich dir auch was anderes angeben. Ich habe
eine Folge mal gesehen, ne? Also ich habe das nie mehr dazu gemacht.
Also, möchtest du dir das antun? Ansonsten die Alternative wäre ein sehr.
Was meinst du denn mit antun? Findest du die Serie schlimm oder
nicht? Ich finde die Serie wundervoll.
Aber
du hast mir gesagt, du hasst Comics.
Ich hasse, ja, aber Olli, dieser Podcast ist ja auch ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszukommen.
Ja, dann mach Rick and Morty.
Alle sechs Staffeln, oder was?
Es gibt vier Staffeln und du schaust halt mal rein. Es geht ja nicht um die Handlung so richtig. Es geht um die natürlich, aber ich meine, das ist ja so eine klassische Comic. Natürlich gibt es eine overarching Story über alle Folgen hinweg, aber du kannst natürlich auch einfach ein paar Folgen gucken und kannst trotzdem über die Serie reden, ohne dass du jetzt die komplette Handlung der vier Staffeln behandeln musst. So wie bei den Simpsons über 20 Staffeln irgendwas passiert.
Ja.
Du hast aber was, trotzdem überlegt, einzelne Folgen gucken kannst.
Was wäre für dich so die größte Hausaufgabe, die du dir vorstellen könntest?
Die schlimmste oder die allerlängste?
Die größte, wo du weißt, es wäre fast unmöglich, sie zu machen. Und sie würde
schauen und so sein. Einmal reinpassen. Komplett Bares für Rares.
Ich bin bei One Piece. Ich glaube, One Piece hat ja auch so 1200 Folgen oder so.
Oder von Bob Ross, The Joy of Painting. Das lief irgendwie 35 Staffeln oder so. und ist damit, glaube ich, hält immer noch den Rekord für die am längsten ausgestrahlte Serie auf im Bayerischen Rundfunk, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Das lief in Deutschland im Bayerischen Rundfunk?
Ja, ich habe das immer mit meinem Vater geschaut.
Ernst? Ich dachte, das ist so ein Internetphänomen. Das lief im deutschen Fernsehen?
Nein, das lief immer im Fernsehen und auch manchmal so nachts und voll oft, wenn ich nachts nach Hause gekommen bin, habe ich mir noch Bob Ross angeschaut.
Ich habe immer die Eisenbahnen gesehen, die die Strecken lang fahren und Kameras vorne dran haben, weißt du?
Deutschland,
schönste Eisenbahnstrecken.
Das ist auch so ein richtiges Altherren-Hobby, finde ich.
Ist kein Hobby.
31 Staffeln, 403 Folgen.
Bob Ross, ich habe auch nie was. Ich kenne bloß diese zwei, drei YouTube-Videos und nie was anderes von ihm gesehen. Aber vielleicht schnüßt ihr euch da mal rein. Aber Olli, ich habe noch ein paar andere Punkte, die ich ansprechen möchte. Wir haben die komplette Folge jetzt gar nicht über meinen Tag geredet. Ich habe doch Urlaub gerade. Ich habe doch nichts zu tun.
Ach, ja, dann lass es doch jetzt noch mal hinten dranhängen. Ich habe keinen Stress.
Ja, sehr gut. Dann können wir ein bisschen flezen. Und zwar, ich war heute Radfahren, Olli. Ich bin 60 Kilometer Rad gefahren, von hier nach Landsberg am Lech.
Mhm.
Und normalerweise fahre ich so 60 Kilometer, fahre ich in 2 Stunden, so 2 Stunden 10.
Na klar.
So,
ne?
Aber ich war heute so richtig, richtig fertig. Ich weiß nicht warum, ich habe, glaube ich, zu wenig gegessen, weil du kannst beim Radfahren sehr schnell zu wenig essen.
Aber es ist auch das Wetter ein bisschen, oder?
Ja, weil es ist erstmal so wieder richtig warm und so. Und ich bin dann hingefahren, ich habe 3 Stunden gebraucht, wirklich bis nach Landsberg. Und dann bin ich da in die Bahn gestiegen, um wieder zurückzufahren. Und ich war wirklich am Ende, ich war 7 Stunden unterwegs. Also ich war wirklich, ich bin um, nee, 6 Stunden. Ich bin so 14:30 bin ich weggefahren hier mit dem Rad und war um 7:45 wieder hier oder halb neun so. Also
hier steht auch 3:30, 62 Kilometer.
Bei Google Maps?
Das ist schon ein Stück. Bei Google Maps steht das hier.
Ja, bei Google Maps, da fahren die auch rückwärts. So, die haben ja Durchschnittsgeschwindigkeit von 13 km/h oder so, was ja total Humbug ist. Ich bin auch ein Sporty.
Okay. Weißt du? Ja, das finde ich beeindruckend. Ich bin mal die halbe Strecke gefahren da zum Wörthsee und war schon ganz schön am Ende.
Ja, also wenn ich 25 km/h im Durchschnitt habe, ist super, dann bin ich richtig fix unterwegs gewesen. Als ich mal 100 Kilometer gefahren bin, dann bin ich so 22 im Durchschnitt gefahren. Jetzt war ich bei 20, weil es so kranke Bergaufstecken gab. Und ich habe jetzt diesen Wahoo GPS Fahrradnavi-Ding geholt, ne?
Mhm.
Und das ist so clever, das schaltet sich mal automatisch aus, also trackt nicht mehr die Geschwindigkeit, wenn du halt stehst. Und ich bin 3-mal bergauf gefahren und er hat 3-mal beim Bergauffahren die Geschwindigkeit einfach ausgestellt, weil er dachte, ich stehe.
Aber war dein Plan eigentlich zurückzufahren?
Nee, mein Plan war schon, mit der Bahn zurückzubrettern, aber dass ich dann so lange brauche, das war echt heftig. Und ich wusste auch nicht, dass man einfach mit dem Zug aus Landsberg 1 Stunde braucht. Das ist ja eine Frechheit einfach.
Ja, das macht keinen Spaß. Ja. Ist ja auch so ein Regionalexpress gewesen.
Ja, und dann habe ich noch, gab ein großes, auf Instagram, ich habe richtig Bock auf Instagram-Stories und so weiter, ich habe eine Y-Kollektiv-Doku gesehen über Erektionsprobleme, Olli. Hast du die gesehen?
Das habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe gesehen, dass du sie empfohlen hast. Und sie wird mir seit Tagen permanent auf meiner Startseite auf YouTube angezeigt.
Ja, schau sie dir an. Auf jeden Fall. Ist krass. So, und im Stile der Doku habe ich dann auf Instagram auch geschrieben, dass ich auch Erektionsprobleme habe. Ne? Denkst du, da hat irgendeiner mal DMs aufgemacht? Nee, hat keiner geschrieben.
Ich habe das aber auch nicht ernst genommen.
Ist es so? Warum nicht?
Weiß ich nicht. Also junger, sportlicher Typ, Hauge, jetzt lebst ja auch vegan. Wir wissen ja alle aus The Game Changers, da läuft es mit den Erektionen einfach besser. Da habe ich gedacht, nee, das läuft.
Hm. Nee, das Problem ist, das haben ganz, ganz viele und niemand redet drüber. Das ist das Ding. Ich hab ja vorrangig weiblichen Freundeskreis so. Und in meinem Freundeskreis haben mir wirklich mehrere Freundinnen gesagt, so, ja, klar, ich kenne das. Also ich habe Freunde gehabt, die das auch hatten und so. Weißt du? Und dann habe ich die Story gemacht, so, und am Tag drauf nochmal geschrieben, so, okay, alles klar, ich mache irgendwie ein Tinder-Meme und 15 Leute schreiben DMs, weil sie es lustig finden. Mhm. Ich oute mich mit erektiler Dysfunktion, keiner schreibt, so. Und daraufhin haben sich dann erst Leute gemeldet. Aber es ist natürlich, wenn du jetzt auch sagst, du hast gedacht, es wäre ein Gag, ist natürlich dann Erklärung pur, ne?
Aber was haben die dann geschrieben?
Nix, also mir hat ein Kollege hat mir geschrieben, dass der seit Corona quasi keine Libido mehr hat. Also der ist seit Corona einfach nicht mehr heiß auf Sex. So. Und ich glaube, das Ding ist einfach, was auch in dieser Doku klar wird, ist so, du redest halt mit niemandem nirgends drüber, so, weißt du? Weil erstmal ist es jetzt gerade schwierig, du rufst nicht jemanden an, um zu erzählen, dass du gerade nicht gerne vögelst, so, das machst du halt nicht. Aber keine Ahnung, auf einer WG, wenn du irgendwo mal zum Glas Wein bist und sowas, dann kommt sowas halt schon mal auf den Tisch, so. Aber ich glaube, gerade als Mann, bitte?
Nichts. Erzähl weiter.
Hast du Libido oder Vino gesagt? Ich hab's nicht verstanden.
Die Libido, habe ich gesagt.
Also, okay. Ist das ein Wein?
Nee, Wurst.
Okay. Wurst. Okay, alright. Damit ist das Thema tot. Nee, und ich habe das halt in die Instagram-Story geschrieben, weil ich mir dachte, okay, Leute, man kann das mal Leuten erzählen. Und das Geile ist an dieser Doku, der Dokumacher sagt in den ersten paar Sekunden genau das, was ich gerade gesagt habe. So, hey Leute, hi, ich bin der David und ich habe eine erektile Dysfunktion. Ich krieg keinen hoch. So. Ja, und erklärt das halt in der Doku, wie das dazu kam. Und ich fand das halt krass, ich habe da krassen Respekt vor gehabt, so, ne? Und ich weiß, ich habe da bis jetzt bloß mit Freundinnen von mir drüber gesprochen, aber nie mit Kerlen. So. Und dann wollte ich mal Vorbild sein, wollte ich mal rausgehen, wollte ich mal der Welt mal was erzählen, wollte ich dir mal die Last von der Schulter nehmen. Hat mir nichts gebracht.
Nee, das ist ja auch cool, dass du das ansprichst. Ich finde es wirklich cool, dass du das ansprichst. Ich war ein bisschen unvorbereitet darauf, natürlich.
Ist okay, jetzt. Deswegen machen wir es ja hinten in der Folge.
Wir machen es ganz hinten in der Folge, dann hört es auch niemand mehr. Ich finde das cool, dass du das sagst. Ich muss gestehen, ich habe mich noch nie wirklich ernsthaft mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ich das Problem tatsächlich auch noch nie hatte. Und wenn ich es hätte, dann würde ich es jetzt auch sagen an dieser Stelle. Aber ich stelle es mir jetzt nicht als was vor, was, also ich kann mir vorstellen, dass einen das ja auch belastet dann in dem Moment, wenn es denn so wäre, dass man eigentlich möchte.
Ja, ist halt todesnervig, ne? Also ist halt todesnervig. Vor allem, wenn du als Typ so, du hast immer mal einen One-Night-Stand und sowas. Ich hatte ja mehrere lange Beziehungen jetzt. Und du hast eine lange Beziehung, so, da ist halt alles cool, weil dann zettelt sich das irgendwie, weil bei mir ist es jetzt nicht irgendwie was körperlich, sondern vom Kopf her, so. Und dann hast du One-Night-Stands. Und der One-Night-Stands hat nie geklappt, nie, wirklich. So, hat nie Bock gemacht, so. Und ich habe überhaupt nicht gerafft, warum, weißt du? Überhaupt nicht gerafft. Weil, ja, keine Ahnung, ist jetzt nicht so, dass ich mit 50 Frauen geschlafen habe oder so, weißt du? Und das hat jetzt quasi, also seitdem ich beim Urologen war, so und darüber gesprochen habe, die verschreibt ja sofort Tabletten, so, weißt du? Das ist die Allzwecklösung für alles. Ja, klar, kriegst halt blaue Tabletten und Abfahrt. Weil die Idee ist, wenn es halt dann mit Tabletten läuft, danach ist dein Kopf geblockt, also aufgeschlossen und ab geht's, ne? So, es funktioniert leider nicht so. Ich glaube, kann sein, dass es bei Leuten so funktioniert. Aber also bei mir hat das halt nicht so funktioniert. Und
aber ist das jetzt so ein Ding, was dich jetzt wirklich permanent statt oder wirklich eher bei so One-Night-Stand-Geschichten?
Ja, also mich belastet das jetzt nicht. Also ich habe da jetzt wirklich keine Last mit. So, weil, also ich brauche es halt nicht ständig, ich muss nicht ständig vögeln, so. Die ist halt immer so, man sind ja mal zwei Leute, so, wenn du auch in einer Beziehung bist und sowas, so, es gibt halt Leute, die haben halt Bock drauf, ne, und so weiter und so weiter. Also mich belastet das nicht, so, aber du musst halt irgendwie damit umgehen, weil, wenn es halt nicht immer funktioniert, musst du halt eine Lösung finden, irgendwie irgendwo. Und das ist, glaube ich, so das, was womit ich ganz gut klarkomme. Ich glaube, viele andere Leute haben da dann Probleme mit. Weißt du, sind damit dann überfordert. Und du kannst halt mit niemandem irgendwie mal drüber reden, was denn Lösungen sein könnten. Weißt du, so hast du mal mit Leuten über Sexspielzeug geredet? So machst du auch nicht in der Regel.
Ja. Weißt? Ich glaube, das Wichtigste in der Situation ist natürlich auch der Umgang davon, von deiner Partnerin oder deinem Partner, wie das dann aufgenommen wird. Und dann ist das ja auch so die erste Reaktion, die du darauf bekommst. Und dann weißt du auch, okay, das wird jetzt akzeptiert in dieser Situation. Oder es ist so ein oh. Und das hilft dann natürlich gar nicht, schätze ich. Also nee, aber das baut diese Blockade ja nur noch weiter auf.
Genau, ja, also am Ende ist es halt so, ich glaube, viele Mädels kennen das einfach so. Und das ist halt so, das ist einfach der Punkt, das ist einfach viel präsenter, als man einfach glaubt. Mhm. So. Und ja, also ich weiß schon, ich finde diese Doku halt geil, ich fand das Thema halt cool, ich fand, wie sie damit umgehen mit dieser ganzen Doku, finde ich halt cool. Deswegen lege ich euch allen ans Herz, diesmal zu schauen. Und ich gebe euch auf jeden Fall mal den Mut mit, redet da mal drüber, weil es ist überhaupt nicht wild. Ey, wir sind, es ist 2021, weißt du, wenn du über eine Sache reden kannst, dann über deinen Schwanz. So. Ist so. Die Rapper reden nur darüber, dieses komplett männliche Bild, man muss immer stark sein und so weiter. Nee, keine Ahnung, für Klima ist auch nicht stark und wird von eingefeiert. So, weißt du?
Ja.
Weil er halt einfach was macht. So, weil andere Leute werden gefeiert, weil sie viel reden. So, weißt du? Und man muss nicht mehr klassische Mann sein. So, deswegen. Es ist vor allem auch nicht der klassische Mann. Jemand, der ständig ficken kann, hat in meinen Augen einfach zu wenig Hobbys. So. Und dementsprechend sollte man vielleicht mit dem Mindset mal reingehen.
Ja, das stimmt. Ich glaube sowieso, dass man da wahrscheinlich mehr drüber reden sollte. Auch wenn ich da wahrscheinlich auch verklemmter bin, als ich es mir eingestehen will. Also, ja, also ich bilde mir ein, dass ich da irgendwie relativ offen bin, gerate dann aber doch manchmal an so kleinere mentale Hürden, die da eigentlich nicht sein müssten.
Ja, also es ist auch nicht leicht, weil du musst es halt ein paar Mal machen und du musst im besten Fall, wenn du das Thema das erste Mal ansprichst, musst du am besten mal jemanden haben, wo du halt weißt, alles klar, der wird nicht weird gucken oder sowas, sondern vielleicht mal die eine oder andere lustige Nachfrage stellen oder so.
Ja.
Ich bin da bei dir. Also ich habe da, keine Ahnung, vor 5 Jahren hätte ich da auch nicht drüber geredet, so. Vor allem nicht locker. So, aber man wächst ja mit der Zeit und man merkt ja auch vor allem so ein bisschen, was gerade so in der Gesellschaft los ist und keine Ahnung, wenn irgendwie über Menstruation, wenn Menstruationstassen einfach inzwischen Mainstream sind, so, und irgendwie jeder bei der AstraZeneca-Thrombose-Geschichte mit der Pille-Vergleich kommt, dann sind wir vielleicht schon einen Ticken weiter. Weißt du? Und jeder ist gerade auch sexuell ein bisschen weitergebildet und gerade was mit dem Körper abgeht, ist da ein bisschen weiter und rafft ein bisschen mehr. Deswegen ist das, glaube ich, also ich glaube, da wird noch viel, viel mehr passieren und man, guck, pass auf, der beste Punkt ist, da habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, ich finde gerade die ganzen Öffentlich-Rechtlichen, was bei Funk gerade passiert, Y-Kollektiv gehört ja auch zu Funk und so, diese ganze heranwachsenden Medien sind krass auf diese Themen wie Gendern, wie Queer, wie, keine Ahnung, was mache ich mit meinem Körper, über das Thema Schulden, also Tabuthemen, die einfach angesprochen werden, ne? Oder diese Hyperbowl-Sachen, die auf YouTube einfach 3-4 Millionen Klicks haben, hey, ich war im Knast, ich wurde entführt und sowas, ne? Und das ist ja bewusst für Jugendliche, damit die drauf klicken, damit die interessiert sind. Das heißt, ich glaube, jeder, der jetzt gerade ranwächst, hat einfach einen viel offenen Umgang, weil die Themen viel präsenter sind.
Ich glaube auch, dass das eine sehr gute Entwicklung ist. Also ich vor allem so in der Schule, ich weiß auch nicht, wie wirklich das bei Jugendlichen auch gelebt wird. Also ich weiß, dass das mir damals alles wahnsinnig unangenehm war. Und das kam jetzt aber auch tatsächlich bei mir größtenteils über also Freundinnen. Tatsächlich. Also ich habe mehr über brisante Themen, nenne ich es jetzt mal, Themen rund um Sex oder
Sachen. 60 oder was?
Ich weiß aber auch nicht,
brisante warum. Brisante Themen?
Nein, nicht brisant. Aber sagen wir mal, so unangenehme Themen, was irgendwie Sex angeht, meistens mit Freundinnen darüber geredet und unter Typen eher selten. Also es kam schon vor. Ja, aber das müssen dann schon so meine zwei besten Freunde sein in einem Moment, wo man zu zweit irgendwo versackt ist und dann redet man halt mal drüber oder so. Ich weiß nicht, woher diese Verklemmung da stattfindet. Ich habe das Gefühl, meine Freundinnen sind da deutlich aufgeschlossener und setzen sich auch viel mehr mit ihrem Körper auseinander. Vielleicht auch, weil du es musst als Frau. Also, weil es halt einfach ein krasses
Thema ist. Ja, und weil du hast immer dieses, du kriegst seitdem du geboren bist, kriegst du dieses Bild reingeprügelt, wie ein Mann funktionieren hat und wie ein Mann tickt. So.
Genau.
Und keine Ahnung, guck dir die letzten 10 Jahre der Sketchshows an, die auf Sat.1 liefen. So. Das war ja ein klassisches Bild von einem Mann, das da gezeichnet wurde. So. Und damit wirst du halt groß. Und dann kommt halt die Bravo mit Dr. Sommer und so weiter und so weiter. Aber inzwischen hast du ja ganz, ganz viele andere Themen, die das brechen, weißt du?
Ja, aber ich meine, auch als Frau musst du jedes halbe Jahr oder jedes Jahr, ich weiß nicht, was der Rahmen ist, aber auch zum Frauenarzt gehen. Das musst du ja als Typ nie machen. Theoretisch kannst du durch dein Leben gehen, ohne ein einziges Mal dich untersuchen zu lassen, oder?
Es war auch mal ich war das erste Mal beim Urologen vor 2 Jahren so. Und ich sag mal so, das ist am Ende ist es eine, also für euch Männer da draußen, am Ende ist es eine fremde Hand, die an deinen Schwanz geht. Wer das mag, geht vielleicht mal zum Urologen, weil das hat auch einen gesundheitlichen Fortschritt so und bringt was mit sich. Deswegen, das hilft halt so. Und ich kann nur mitgeben, springt vielleicht ein bisschen über euren Schatten, weil es lohnt sich, also wirklich, es ist. Man muss nicht mehr irgendwelche Sachen in sich halten. So, auch, keine Ahnung. Jedes Thema, was ihr für zu brisant für irgendjemanden haltet, könnt ihr eurem besten Freund erzählen. Hundertprozentig. Also hundertprozentig.
Das Witzigste ist ja, also nie bin ich in so einem Moment auf sowas gestoßen, wo man sowas erzählt und dann ist die andere Person: Spinnst du? Sag mal, tickst du nicht richtig? So, man erwartet.
Ja, das habe ich schon mal gehabt. Wenn mir jemand erzählt wurde, dass er irgendwie so eine dumme Karriereentscheidung mal sowas machen will, dann denke ich mir schon, aber das ist halt offener Diskurs, ne? Haben wir, glaube ich, schon ein paar Folgen mal drüber gesprochen. Aber ja, also wenn, ich meine, inzwischen, also gerade wenn man irgendwie jetzt nicht gerade 3 Jahre auf der Welt ist, dann kriegt man ja schon ein bisschen mit, wie ein Mensch tickt und wie man eine Situation deuten muss. Und wenn jemand sich persönlich emotional dir öffnet, dann kann er überfordert sein, aber selbst wenn jemand überfordert ist, heißt das nicht, dass er danach nicht weiter redet, sondern er braucht vielleicht einfach ein paar Minuten, um zu verstehen, was da ganz, ganz genau gerade passiert. Aber es kann dir 10-mal mehr helfen, das auszulassen. Und wenn dir bloß jemand zuhört, so, weißt du? Das kann ja auch sein. Du musst, also die Probleme können auch besser sein dadurch, dass sie nur ausgesprochen werden und nicht, indem sie verarbeitet werden von irgendjemandem, sondern dann machst du halt die meiste Arbeit und erzählst es jemandem. Wichtig ist nur, dass der es weiß und damit der vielleicht irgendwann mal einen cleveren Rat hat. Und das ist so etwas, was viel zu wenig passiert. Und was, glaube ich, gerade so intensive Mädelsfreundschaften haben das schneller mal. So.
Ja. Wenn ihr noch jemanden braucht, mit dem ihr eure Probleme teilen könnt, dann könnt ihr eine Mail schreiben an allesundlecker@aol.com. Wir können auch euren Namen nicht vorlesen.
ihr könnt auch schreiben, wenn ihr einfach mal, wenn ihr einfach keinen hochkriegt. So, wir handeln das anonym und dann können wir mal schauen, was eure Erfahrungen damit sind. Also ich hatte, ich sag mal so, ich hatte kein einziges Mal den Moment, dass mich damals meine Sexualpartnerin, die es meistens waren, irgendwie ausgelacht haben oder so oder sonst irgendwas, sondern das war alles ziemlich human und dann kam Trick B mit Kaugummi, Büroklammer und einem Luftballon.
Einfach durchmacgeivert.
Aha. Eben, ja. Also deswegen, das ist halt auch nicht wild und man kann das, wie gesagt, man kann das offen thematisieren und wenn, dann sind wir euer Auffangbecken, dann sind wir ja eure besten Freunde und dann können wir mal gemeinsam drüber reden, wie es ist, mit einer schlaffen Nudel in der Kiste zu gehen.
Sehr schön.
Cool. Yes, dann haben wir neue Hausaufgaben, Olli. Wir haben neue Hausaufgaben, wir haben ein intensives Ende gefunden und uns am Anfang verquatscht über Oliver Kahn. Das, so will ich die Folge jetzt zusammenpassen.
Mir hat es aber Spaß gemacht heute.
Sehr gut.
Dir nicht?
Doch, klasse, klar. Feedback. Feedback, ja, ich muss sagen, also ich bin ehrlich, deine Hausaufgabe war jetzt nicht enthusiastisch vorgetragen.
Ja, nehme ich an.
Lag vielleicht ein bisschen am Thema, glaube ich.
Mhm. Ja, ich hätte mir vielleicht wirklich so ein richtiges Referat vorbereiten sollen. Aber dafür hatte ich dann irgendwie keinen Nerv und dann hatte ich mehr Bock auf den Einspieler, den ich heute tatsächlich sogar mal so ziemlich selber gemacht habe. Das Hardstyle-Intro.
Der hat doch geknallt.
Da habe ich viel mehr Arbeit reinstecken wollen und mehr Spaß dran gehabt. Aber das ist natürlich keine Ausrede. Ich hätte da mir etwas mehr Mühe geben können für euch.
Ja, also ich glaube, es war am Ende nicht die Informationsflut, die gefehlt hat, sondern so ein bisschen, ich habe während des Themas gemerkt, dass das jetzt nicht dein Pfaff-Thema war. Das habe ich gemerkt. So.
Ja, das ist, glaube ich, ganz gut.
Die Mühe, die du für deinen Opener reingesteckt hast, würde ich nochmal wertschätzen, indem wir dir einfach ins Outro ranklatschen.
Weißt yes. Du?
Wir machen Abmord und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Kurz Formalitäten. Abonnieren bei Spotify muss man machen, dann 5 Sterne bei iTunes oder bei Apple Podcasts machen.
Genau.
Und natürlich fleißig Mails schreiben an allesundlecker@away.com. Wir lesen alles vor. Mhm. Keine Dickpics, bitte. Könnt ihr auch machen. Ich bin aber weder Arzt noch Kunstkritiker. Dementsprechend lasst das vielleicht mit den Dickpics.
Ja, vor allem mache nur ich eigentlich die Mails auf.
Stimmt auch.
Also ich brauch's auch nicht.
Ab und zu kriege ich mal so einen Screenshot geschickt. Aber Olli ist da die erste Anlaufstelle. Wenn ihr aber lieber mit mir in erster Instanz reden wollt, ohne dass Olli es mitkriegt, ich habe auch DMs. Könnt ihr mal reinsliden.
Slidet rein.
Yes. Alright. Dann lass uns zumachen, Olli, und nochmal, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Frohe Ostern.
Oh, frohe Ostern, ja, genau. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Vielleicht Donnerstag natürlich.
Donnerstag natürlich um 0 Donnerstag Uhr. Wir nehmen hier live auf.
0 Uhr, ja.
Also bis dann und euch auch eine schöne Woche und frohe Ostern. Und jetzt gibt's für euch nochmal ein bisschen russischen Hardstyle aus der Bushalte mit der Boombox und einem Monster Energy zuckerfrei in der Hand.
Everybody, we love art, we love driving with the bus, we love architecture, and we love the Soviet Union, and we like to party. Russian bus stops.
Everybody, get in here.